Leute, das wird absolut mega. Das hier ist der Podcast für die richtigen Autoenthusiasten.
Ja, hallo, herzlich willkommen bei Automan TV. Das ist der Podcast. Sören ist mega aufgeregt. Er hat gerade schon den Stecker nicht reingesteckt bekommen. Also er sitzt quasi vor, wir nehmen mit einem Telefon auf, muss man sagen. Und er sitzt quasi vor dem Telefon, versucht den Stecker reinzustecken und war so aufgeregt, dass er schon daneben gesteckt hat.
Mit zittriger Hand komme ich gar nicht klar drauf. Aber du zerstörst ja schon die Illusion. Wir sitzen doch hier in einem professionellen Tonstudio.
Ja, ja, aber das professionelle Tonstudio ist doch nur die Fassade. Das heißt, alles drumherum ist professionell. Wir nehmen aber nur mit einem Handy auf.
Aber es ist tatsächlich so, dass wir hier diesmal nicht am gleichen Ort sitzen wie beim letzten Mal. Wir sitzen jetzt ja quasi hier in der Vintage-Couch-Ecke.
Genau, mit Panoramablick.
Panoramablick, wunderbares Wetter draußen. Ja. Und ich hoffe auch, dass durch den Langhaarteppich und natürlich wieder die ordnungsgemäß angebrachten Eierkartons die Akustik dieses Mal noch besser ist als letztes Mal.
Also wir haben ja im Tonstudio bemerkt oder angemerkt, dass die Akustik hier ein bisschen schwierig ist. Und dann hat der Tontechniker gesagt, weißt du was, ich kaufe hier mal einfach einen Teppich. Und da hat er so einen langflurigen Teppich hier hingelegt und wir merken schon dramatisch große Unterschiede.
Ich futter auch nebenbei, auch sehr gut. Ne? Für den ersten Podcast
macht seit 7 Monaten. Immer Sinn, nebenbei was zu essen.
Genau. Wir haben noch gar nichts zu trinken. Ne? Wie kommen wir denn jetzt aus unserer präparierten Variante wieder zum Trinken?
Gar nicht raus. Also das machen wir ganz einfach. Wir werden das diesmal so handhaben, dass wir nicht One-Take machen, sondern um was zu trinken, drücken wir auf Pause.
Kann man das machen? Ja, stimmt.
Und dann nehmen wir wieder auf.
Sonst verheddern
wir uns komplett. Oder wir hängen halt auch an einem Kabel zusammen zum Kühlschrank.
Okay, und ich mach auf, du holst raus. Ne?
So ungefähr, so läuft es ja immer. Ne?
Was für ein Schrott.
Also es ist der 22. Mai, es ist Mittwoch.
Tatsache.
Es ist wunderschönes Wetter. Wir haben lange nicht mehr miteinander gesprochen. Wir haben uns lange nicht gesehen. Es ist so viel passiert und wir haben so viel zu reden. Und Sören ist, wie gesagt, so zitterig, dass er schon gar nicht mehr weiß, wo hinten und vorne
ist. Ich habe schon Angstschweiß. Das ist ganz schlimm. Ich weiß auch nicht, warum. Ich bin so aufgeregt, weiß gar nicht, was ich jetzt alles besprechen soll.
Ich sehe schon, dein weißes T-Shirt ist schon ganz durchsichtig geworden.
Ja, genau. Ich weiß auch gar nicht, was du mir jetzt für Fragen stellen wirst, auf die ich dann eventuell gar nicht antworten kann.
Das Beste daran ist, dass ich das selber nicht weiß, welche Fragen ich stelle.
Naja, gut. Auf jeden Fall ist es ja tatsächlich so, ein Grund, warum wir uns auch wieder zusammengesetzt haben, ist ja, dass wir doch tatsächlich recht viele Nachrichten von Abonnenten auf Instagram und YouTube bekommen haben, die sich beschwert haben, warum denn keine Podcasts mehr kommen. Und dann, wir hatten eigentlich immer schon so gedacht, na, das hört sich ja eh keiner an. Das heißt ja aber, es muss doch irgendjemand gehört haben. Und von daher haben wir uns natürlich auch dazu entschieden, das Thema mal wieder aufleben zu lassen. Und vor allen Dingen, Kerem, wir haben ja auch schon drüber gesprochen, beim Thema Automans Garage tut sich ja dieses Jahr doch einiges oder hat sich sogar schon einiges getan. Und damit wir jetzt hier nicht alle komplett abhängen und keiner mehr Bescheid weiß, was wirklich los ist, ist es, glaube ich, auch sinnvoll, über das Thema mal zu sprechen.
Ja, also ich habe mir über zwei Sachen überlegt, wie wir das machen können und wollen. Wir gucken mal, wie das funktioniert. Wie gesagt, wir haben lange nicht gesprochen. Ich war wirklich begeistert, dass Menschen uns hören und nicht nur um zu gucken, wie sich die Stimmen lustig anhören, sondern anscheinend habt ihr auch auf den Inhalt gehört.
Ich habe gerade noch mal die Statistiken der Spotify-Streams mir angeguckt auf dem Rechner. Es gibt sogar eine ganze Menge Leute, die den Podcast tatsächlich komplett gestreamt haben oder zumindest bis zum Ende gehört haben oder sowas ähnliches. Ich kann mir auch nicht vorstellen, eine Stunde rumgelabert, aber naja, für so eine langweilige Freitagnachmittag-Autotour, das ist ja vielleicht das Richtige, ne?
Ja. Apropos Freitagnachmittag Autotour. Ich weiß nicht, ob es Freitagnachmittag war. Vor 4 Tagen gab es einen Post auf Instagram. Da hieß es, it's over. The M550i has left us today.
Ich glaube, das war sogar ein Freitag. Oder
after 18 months of leasing, we had to return one of the best cars of Automans Garage.
Ja.
Ja, Automans Garage. Also, ich würde auch damit starten wollen, weil ich finde es relativ wichtig, denn Euch verbindet ja sehr viel mit den Fahrzeugen, die ihr permanent habt.
Ja.
Nicht nur, dass ihr zwischendurch fantastisch geile Autos gefahren seid, sondern euch verbindet ja auch eine Menge mit den Fahrzeugen, die ihr länger habt, die ihr mit denen ihr sehr viel Content produziert, den ihr shootet, den ihr hochladet. Der wunderschön ist. Ich erinnere mich nur an die Übergabefotos vom RS3, die phänomenal waren. Aber jetzt lass uns erstmal sprechen darüber, was hat sich eigentlich alles getan. Also ich sehe, der M55i ist jetzt weg.
Genau, es ist, also das, da kommen wir gleich mal zu dem Auto. Ihr habt es ja, wie gesagt, letzte Woche wahrscheinlich dann in den Post schon gesehen. Es ist natürlich uns auch sehr, sehr schwer gefallen, dieses Auto abzugeben. Aber wir haben ja in diesem Jahr nicht nur den M55i abgegeben, sondern wir haben in erster Linie angefangen das Jahr mit der Rückgabe leider des C63 AMG.
Rekapitulieren. Lassen Sie mal kurz rekapitulieren. Ja. Die Garage bestand zum letzten Zeitpunkt, als wir gesprochen haben, aus M55i.
Korrekt.
Aus C63.
Korrekt.
Aus RS3, war der schon da?
Der war noch nicht da, der kam dann. Aber das war mehr oder weniger, der gehörte schon dazu, ja.
Aus Audi R8.
Audi R8, genau, den alten Handschalter, das weiße Coupé, richtig.
Und ein M4, La Bestia Negra.
Genau, und der M4. Das ist mehr oder weniger die Ausgangssituation gewesen, mit der wir das Jahr 2018, könnte man fast sagen, beendet haben. Ja. Und 2019 ging es dann, ich sag mal, schlecht los, könnte man fast sagen, denn die C63S Rückgabe stand bevor. Mhm. Ihr habt das ja sicherlich auch mitbekommen, dass wir haben da dieses super günstige 18-Monate-Leasing gehabt, mit dem AMG vor etwa 2 Jahren dort geworben hatte. Mhm. Und das bedeutete natürlich, dass wir da zu sehr günstigen und guten Konditionen das Auto fahren durften. Auf der anderen Seite war das eben auch recht schnell wieder vorbei. Mhm. Und ein Auto, was wir auch sehr gerne gefahren haben im Team, wobei man sagen muss, dass wir doch auch am Ende des Tages gerade den M4 Competition verglichen mit dem C63S sich mehr Leute im Team für den M4 Competition, sage ich mal, ausgesprochen haben,
okay,
weil er diese Spur knackiger und sportlicher noch gewesen ist. Also deswegen war das eigentlich...
Im Verhalten, im Aussehen,
Ja, also ich sag mal, dass die Optik vom M4 ist einfach nochmal deutlich brutaler. Muss man ganz klar sagen. Ja. Der ist irgendwie breiter, tiefer, das Mattschwarze war noch brutaler. Und das ganze Auto fährt sich auch brutaler. Also das ist einfach irgendwie richtig böse. Du hast es ja da gerade offen.
Der M4 sieht einfach in der
Garage. Der sieht auch von jeder Seite, von jedem Winkel einfach geil aus. Und bei dem Mercedes hatte man natürlich tendenziell die Limousine, ist ja schon mal kein Coupé, ein etwas normaleres Auto. Aber es war nicht nur die Optik, sondern es war einfach auch das gesamte Fahrverhalten. Der Benz hat halt Bums gehabt auf der Autobahn, aber er konnte die Leistung so auf niedriger Geschwindigkeit nicht so auf die Straße bringen. Auch dieser V8, fand ich, war jetzt in der Stadt...
Wie unterscheidest du auf niedriger, also bei geringen Temperaturen, genau, bei geringer Geschwindigkeit?
Naja, weil, also du hast ja einfach bei den heckangetriebenen Autos, beim M4 auch noch so, beim C63 noch schlimmer, dass du einfach bei, also gerade wenn du zum Beispiel Winterreifen drauf hast,
das Drehmoment
einfach gar nicht auf die Straße bekommst. Das bedeutet, das ist natürlich irgendwie auf der einen Seite cool, dass das Auto mal so ein bisschen rutscht und dass der dann auch mit durchdrehende Räder hat, aber dieser Punch, der fehlt dir einfach so. Also so, ich sag mal, um die 50 km/h rum oder unter 100 km/h könnte man sagen, hat der einfach nicht den Grip aufgebaut, dass er jetzt irgendwie besonders emotional sich fahren lässt. Und deswegen fand ich das ehrlich gesagt bei dem Fahren...
Der BMW besser gelöst.
Der BMW macht es ein bisschen besser, aber auch der, wenn man ihn jetzt mal mit dem RS3 vergleichen würde, ist wiederum unemotional bis 100. Weil der RS3, der haut dir halt mit dem Allrad quasi unter 100 auch immer die Performance gnadenlos um die Ohren. Und so ein M4 und so ein C63 brauchen halt die Geschwindigkeit.
Hat der RS3 denn eigentlich einen Permanent-Allrad?
Nee, der hat diesen
Hang-On-Allrad-Kupplung. Genau. Die Front getrieben und dann verteilt auf die...
Genau. Ja. Aber wir schweifen ab. C63S Limousine ging quasi im Januar diesen Jahres weg und wir haben uns dann dafür entschieden, dass wir mal ein bisschen vernünftiger werden, so in erster Linie. Weil wir auch gesagt haben, für das Profil, wo der C63 vorher eingesetzt wurde, brauchen wir eigentlich in erster Linie ein Daily, also ein Auto, was natürlich immer noch unsere sportliche, emotionale Note irgendwie ein bisschen bedient, auf der anderen Seite aber auch im Alltag sehr gut zu fahren ist und vor allen Dingen, das ist eine ganz entscheidende Komponente, auch von den Kosten her natürlich im Rahmen bleibt. Weil wir am Ende des Tages für all die Autos, die wir ja auch untereinander tauschen, nur ein begrenztes Budget haben. Das heißt, wenn ich auf der einen Seite extrem werden möchte, muss ich auf der anderen Seite natürlich auch ein bisschen vernünftigere Variante haben.
So, wenn ich es richtig verstanden habe, dann ist der C63S weg, aber ihr habt das Austauschfahrzeug noch nicht, oder habt ihr ihn schon?
Doch, genau. Das Austauschfahrzeug haben wir schon bekommen. Das ist das, was wir im, ich glaube, wann war es? Februar erhalten haben. Das ist der Golf R gewesen, den ihr wahrscheinlich auch schon auf Instagram gesehen habt, von denen wir jetzt auch dringend mal ein Video machen müssen. Ja, ich weiß Bescheid, haben auch schon sehr, sehr viele geschrieben, weil der ja einen OPF hat, also einen Ottopartikelfilter. Und wir wollen jetzt halt ein bisschen beobachten, wie sich der Sound tatsächlich nach 1000 Kilometern gegenüber 8.000 bis 9.000 Kilometern verändert. Das heißt, wir haben diesen Golf R bekommen. Warum ein Golf R und jetzt nicht beispielsweise ein A35? Mhm. Das ist eine Frage, die auch schon sehr, sehr viel gekommen ist. Mhm. Die Erklärung ist relativ einfach. Als wir den Golf R im letzten Sommer, im August bestellt haben, gab es noch keinen A35. Mhm. Und hinzu kam auch, dass die Leasingkonditionen zu dem Zeitpunkt für den Golf R sehr attraktiv waren. Also, dass man wirklich einen echt richtig gut ausgestatteten, kompakten Sportler bekommt.
Wann habt ihr den, bestellt nochmal?
Ich glaube, den haben wir im Juli oder August, also mega früh schon bestellt. Und das hat sich echt hingezogen, natürlich wegen WLTP und Freigabe. Das heißt, das Auto war, glaube ich, auch schon im November gebaut, wenn mich nicht alles täuscht. Stand aber in Berlin
am Flughafen,
und hat quasi darauf gewartet, endlich eine Freigabe zu bekommen. Mhm. Das hat wiederum dann erstaunlicherweise sehr gut funktioniert, weil als diese KBA-Freigabe dann erteilt wurde für dieses Modell generell, ist das Ding mehr oder weniger ruckzuck in Wolfsburg gewesen und wir konnten das aus der Autostadt abholen. Also das war schon, das hat dann gut funktioniert. Mhm. Und von daher hatten wir dann nur eine sehr, sehr kurze Zeit zwischen Anfang Januar und irgendwie Februar oder Ende Februar, als das war, als wir das Auto abgeholt haben, dann tatsächlich die Zeit zu überbrücken. Also Golf R, kurz zu dem Golf R, ist ein Auto, was mir optisch sehr, sehr gut gefällt, weil einfach mit dem Rot...
Eine Vernunftentscheidung,
hast du gesagt. Ja, eine Vernunftentscheidung, aber optisch ist es trotzdem ein cooles Auto. In Rot, schwarze Pretoria-Felge, die ist ja sehr, sehr leicht, also für den Fahrkomfort auch sehr, sehr gut und für die Performance. Performance-Paket, das heißt die große Bremse, läuft theoretisch, wenn er dann irgendwie den Platz hat, auch 270 oder sowas in der Richtung, weil er halt offen ist oben. Ja.
Und ist die Akrapovic-Anlage?
Nee, die Akrapovic-Anlage haben wir tatsächlich nicht genommen. Also A, aus dem Grund, weil wir nicht wussten, ob sich das noch lohnt nach der, sage ich mal, OPF-Umrüstung, ob man da so viel noch rausholen kann durch einen Endschalldämpfer. Ja. Und zweitens, weil wir uns vorbehalten wollten, vielleicht beim Golf R auch nochmal eine Auspuffanlagen-Update durchzuführen.
Okay, verstanden.
Das haben wir ja bei den vergangenen
Fahrzeugen auch mal gemacht. Habt ihr da schon was im Auge?
Nee, noch nicht so richtig. Also ich kann ja ganz offen sprechen, wir haben ja damals von HG Motorsport sowohl bei dem S1 als auch beim Focus RS eine Abgasanlage gehabt. Das heißt, die wären für uns natürlich jetzt erstmal wieder erste Adresse, wo man mal nachhören konnte.
Auf dem M55i
hat man eine AC-Schnitzer. Genau, da gab es ja halt von HG Motorsport nichts, deswegen hatten wir dann eine AC-Schnitzer Abgasanlage. Aber das ist jetzt, sage ich mal, so die Ausgangslage. Wir warten jetzt erstmal ab, wie sich das mit diesem OPF darstellt.
Wie ist denn dein Empfinden mit dem OPF? Weil ich weiß, ihr habt, als ihr ihn abgeholt habt, habt ihr YouTube-Videos geshootet, wo ihr auch über Sound
euch... Genau, also ich muss ganz ehrlich sagen, insgesamt ist natürlich der Golf R-Sound auch vorher schon ohne Akrapovic-Abgasanlage sehr, sehr human gewesen. Ja. Also die Experten von euch, die werden es ja wissen, dass ein Golf GTI Performance, der eben keine Klappenauspuffanlage hat, sogar der Golf GTI Performance jetzt mit OPF deutlich kerniger klingt im normalen Modus als der Golf R. Also der Golf R muss wirklich im Race-Modus sein und die Klappe offen und man muss richtig durchlatschen. Erst dann kommt der erst in die Nähe von dem, was ein Golf GTI Performance schon im Normalzustand macht. Das heißt, die Abgasanlage ist sowieso nicht so doll. Natürlich ist das nochmal, jetzt kommt die Pizza, ne? Jetzt müssen wir, glaube ich, irgendwie mal Pause machen. Natürlich ist das nochmal eine andere Stufe mit dem OPF. Aber wir machen mal ganz kurze Pause hier und ich versuche mal die Pizza entgegenzunehmen und wir sind sofort wieder da.
Eine Maintenance-Pause. Wir waren stehen geblieben, als es Ding-Dong gemacht hat und wir hektisch aufstehen mussten und uns entkabeln mussten und erstmal wieder Platz schaffen mussten, damit wir hier vor allen Dingen unsere provisorische Tonstudio-Decken wieder abnehmen, damit der Pizzabote nicht denkt, wir versuchen hier Indianer und Cowboy zu spielen und sind ein bisschen über unserem Alter.
Das Entscheidende war ja vor allen Dingen, dass natürlich viele glauben jetzt, dass 2 Pizzen geliefert wurden für uns. Es wurden natürlich 30 Pizzen geliefert, also 28 für den Staff, der hier um uns herum steht und die ganze Zeit irgendwelche Lampen und Mikros hält und dementsprechend uns natürlich auch jetzt erstmal wieder komplett in die Maske, aus der Maske. Ich weiß nicht, warum man eine Maske braucht für meinen Podcast.
Ich habe mich auch gerade schon gefragt, wofür du Lampen brauchst. Die Lampen sind vielleicht an, aber...
Quatsch,
don't drink and drive.
Wir machen ja hier nebenbei auch noch eine TV-Aufnahme. Das ist auch völlig egal. Also es gab jetzt eine nette Pizza. Es gab auch ein nettes Erfrischungsgetränk. Ich wollte, ohne Markennennung zu machen, fiel mir gerade so ein genialer Spruch ein. Wir könnten ja sagen, es ist das Seitenbacher Grapefruit.
Die Seitenbacher.
Vielleicht.
Die Seitenbacher.
Ja, genau. Also jetzt
das Seitenbacher Müsli.
Nein, das darfst du doch nicht
sagen. Oh, Entschuldigung. Seitenbacher Grapefruit.
Das ist das Einzige, was du sagen darfst.
Ja,
ne?
Ja, okay.
Oder, na egal, wie dem auch sei. Also es ist sehr lecker und es war sehr lecker. Hm. Und man könnte jetzt natürlich glauben, dass die weitere Verlauf des Podcasts sehr träge wird, weil wir jetzt schon fast am Einschlafen sind.
Steigen direkt wieder ein. Also wir waren stehen geblieben bei
welchem Auto?
Automans Garage. Wir haben gesagt, der C63S ist weg. Wir haben darüber gesprochen, dass es eine Vernunftsentscheidung war, dass du dich oder ihr euch für den RS entschieden habt, für den Golf R entschieden habt.
Korrekt.
Und wir waren stehen geblieben eigentlich auch bei dem Thema, warum keine Akrapovic-Anlage. Daraufhin sagtest du, naja, weil ihr jetzt überlegt, vielleicht doch wieder eine, nicht AC Schnitzer, das war der BMW.
Genau, HG Motorsport.
HG Motorsport gesagt,
gibt ja aber auch noch viele andere Anbieter, genau, wo man
da das bestimmt machen. Die Frage, die ich dann auch mir gestellt habe, wieder um mal eine doofe Frage zu stellen, ist,
ja.
Ich kann nicht nachvollziehen, also klar, jetzt war WLTP und die Umstellung und das hat die Automobilhersteller viel Energie gekostet. Was ich nicht verstehen kann, ist, jetzt haben wir zwar einen Partikelfilter drin. Ja, technisch bedeutet das, wir haben einen Gleichströmer drin und dadurch hast du weniger Verwirbelung. Natürlich verändert das den Sound.
Ja.
Aber warum schaffen es die Hersteller nicht, trotz Partikelfilter einen anständigen Sound rauszukriegen?
Ja, ich glaube, das Problem ist tatsächlich so ein bisschen das, dass natürlich jetzt bei vielen Modellen nachträglich ein solcher Partikelfilter eingebaut werden musste. Das heißt natürlich im Sinne der Kostenreduktion und Gleichteile-Strategie kann das natürlich schon mal sein, dass du dein komplettes Abgasanlagensystem bestehend aus Cut, sage ich mal, jetzt diesem Filter und dann noch Mittelschalldämpfer und Endschalldämpfer mehr oder weniger identisch lässt und einfach nur diesen Partikelfilter quasi dazwischen baust an die entsprechende Stelle. Das führt natürlich dazu, dass der Sound dann weniger aggressiv laut ist und gegebenenfalls vielleicht auch nicht mehr ganz so emotional. Hersteller, die jetzt natürlich komplette Neuentwicklungen von Fahrzeugen machen, die können natürlich sagen, okay, wir kalkulieren diese, sage ich mal, zusätzliche Leistungsdämpfung und Sounddämpfung dieses Partikelfilters von vornherein mit ein und konzipieren jetzt sowohl unsere Softwareansteuerung vom Motorsteuergerät als auch die komplette Abgasanlage auf diese neue Situation. Und dann kannst du aus meiner Sicht schon relativ interessante Soundbilder wieder bekommen. Also man muss ja auch fairerweise dazu
sagen... Heißt aber, der Hersteller muss... Ist ja komplett neu konzipieren. Die Frage, die ich mir stelle, ist, ihr seid ja auch den A35 gefahren.
Ja.
Nachdem ihr, du sagtest, irgendwann Ende letzten Jahres habt ihr den Golf R bestellt.
Genau.
Und ich glaube, im November oder sowas seid ihr A35 gefahren.
Mhm.
Würdest du sagen, dass die das dann da besser gelöst haben?
Also, schon? Also ja, die Antwort ist auf jeden Fall ja, die haben es besser gelöst. Es ist so, dass der A35 natürlich Luft nach oben lassen muss, was ein A45 jetzt noch bringen wird.
Ja, ja.
Das heißt, man hat den natürlich bewusst nicht ans äußerste Extrem dessen entwickelt, was man wahrscheinlich hätte machen können.
Ja.
Man kann aber schon sehen und hören, dass beim A35 dieser OPF, Ottopartikelfilter, schon sehr geschickt integriert wurde. Das ist übrigens auch etwas, was bei anderen Modellen, also dem C43 und dem C63 von AMG, aus meiner Sicht sehr gut gelöst wurde. Mhm. Da hat sich also AMG sehr viel Mühe gegeben. Der Ton ist auf jeden Fall immer dumpfer. Mhm. Es sind nicht nur wegen dem Ottopartikelfilter, sondern auch wegen der neuen Richtlinien, die eben ab 1. September 2018 dann galten, auch geringere Dezibelwerte. Das bedeutet in erster Linie, man hat dieses sehr extreme Knallen aus dem Auspuff beim Runterschalten. Nach dem Zwischengas hat man mit der Schubabschaltung quasi, hat man eher rausgenommen, weil das der Ton ist, der die höchste Spitze hat und dementsprechend die Dezibelwerte normalerweise brechen würde. Man muss aber auch jetzt wirklich mal ganz klar dazu sagen, der Sound ist nicht unbedingt schlechter geworden bei den Autos. Also mit OPF und nach neuer, sage ich mal, WLTP-Nomenklatur und Emissionsrichtlinien ist meiner Meinung der Sound teilweise sogar melodischer geworden, also an sich schöner, obwohl weniger laut. Das muss man ganz klar sagen, das ist etwas, was häufig auch bei unseren YouTube-Videos vielleicht nicht ganz so rüberkommt. Es gibt auch viele Leute, die sagen, ja, der alte war viel lauter und viel aggressiver. Mhm. Das stimmt, aber aus meiner Sicht nicht immer schöner. Also ein sehr gutes Beispiel, wo alt und neu miteinander verglichen werden konnten, war aus meiner Sicht schon mal der C43 von AMG.
Ja.
den wir sowohl als Vor-Facelift in verschiedenen Varianten gefahren sind, also nach der alten Regelung, und auch als Nach-Facelift, sowohl als Serienauto als auch von der Performaster-Variante. Und wir waren eigentlich überrascht, wie kernig aggressiv auch diese 2019er-Variante immer noch klingt. Mhm. Und persönlich, wenn man so den Sound durch den Wald hat hallen hören, mir fast sogar die OPF-Variante besser gefallen hat. Nicht ganz okay. So laut, man musste natürlich ein bisschen besser hinhören, man muss ein bisschen mehr Mühe geben, den Sound aufzunehmen. Aber es ist eher der Ton, mit dem man positiv auffällt, als dass man negativ auffällt.
So, und jetzt, wie gesagt, sagtest du eine Sekunde noch, ja. Du sagtest gerade, das fand ich eine ganz interessante These, dass so ein bisschen der Motorsport oder der Sportmarkt tot ist.
Aber das hängt ja nicht nur an dem OPF. Nee, genau. Also ich denke mal, die sportlichen Autos sind momentan natürlich tatsächlich in dem letzten Jahr so ein bisschen in der Krise gewesen, weil die Hersteller sich darauf konzentrieren mussten, ihre Volumenmodelle überhaupt erstmal durchgetestet zu bekommen. Das heißt also, bei Audi war es ja ganz schlimm. Da haben wir gefühlt ein Jahr lang kein richtiges RS-Modell oder S-Modell gehabt. Ja,
stimmt. Ich erinnere mich, ihr habt ja den RS3 gerade
genau, so bekommen. Und da gab es dann noch ein Auto und dann gab es wieder ganz lange Zeit keins. Ja. Jetzt geht das langsam erst wieder los. Sicherlich ein Hersteller wie AMG oder Mercedes hat das ein bisschen besser gelöst. Bei Porsche war es aber auch nicht viel besser. Also das ist so ein bisschen, glaube ich, eine sehr schwierige Zwischenphase gewesen, sowohl was die Freitesten der Autos anbelangte, als auch entsprechend die Entwicklungspriorität. Jetzt, glaube ich, kommt tatsächlich die Zeit, wo diese neuen Regularien jetzt von allen gekannt und verstanden wurden. Man weiß, kennt jetzt auch Produkte am Markt, die das besser lösen, die damit besser umgehen können. Und ich glaube, jetzt haben die Hersteller auch wieder die Zeit, darauf zu reagieren und gute Produkte rauszubringen. Und
deswegen, also ist die These, der motorsportaffine Markt ist tot,
eigentlich nein, also nicht haltbar. Das würde ich so nicht sagen. Also beim Tuning-Markt, das ist ja deswegen vielleicht auch unser Grund, warum wir jetzt noch warten mit einer Umrüstung einer Abgasanlage. Ist es natürlich so, dass jetzt beispielsweise für den Golf R so eine Firma wie HG Motorsport oder wer auch immer, auch andere Firmen, entsprechend natürlich eine Abgasanlage, die auch EWG zertifiziert ist und dementsprechend genau die gleichen Richtlinien erreichen muss, wie das, was der Hersteller auch macht, natürlich ihre Zeit braucht, bis die eingetragen ist. Und es ist tatsächlich so, das kennen wir auch von Performaster, dass der Aufwand, den diese, ich sag mal, kleinen Tuningfirmen betreiben müssen, ihre Fahrzeuge frei zu bekommen, eigentlich genau der gleiche ist wie die Hersteller. Das kostet sehr, sehr viel Geld und sehr, sehr viel Zeit. Auch die TÜV-Prüfer haben natürlich auch kaum Kapazität.
Das führt natürlich dann auch dazu, dass die auch ihre Prioritäten
Dementsprechend dauert das wirklich eine ganze Zeit lang, bis man da überhaupt erstmal Abgasanlagen hat. Und jetzt werden wir wahrscheinlich sehen in der zweiten Jahreshälfte, schätze ich mal, wie denn Hersteller nach Hersteller auch wieder, sage ich mal, sportliche Abgasanlagen wahrscheinlich für einen Golf R, Modelljahr 2019, mit OPF anbieten wird. Dann hoffentlich auch Anlagen dabei sind, die tatsächlich eine EWG-Zertifizierung haben, weil das geht bei uns momentan bei so einem Daily nicht anders. Da musst du schon eine Abgasanlage haben, die eingetragen ist oder eintragungsfrei sogar ist. Bei sowas wie so einem Sportwagen, den ich nur dreimal im Jahr fahre, da könnte man natürlich auch mal drüber nachdenken, eine Einzellen-Cut-Technologie zu verwenden, wie immer so schön gesagt wird, die dann immerhin freigegeben ist für die Rennstrecke, positiv ausgedrückt. Aber das geht halt bei so einem Alltagsauto nicht, mit dem man...
Genau, jetzt war ja auch der Golf eine Vernunftentscheidung, hast du gesagt, der C63S ist weg, der Golf ist da, wir haben darüber gesprochen, dass er ihn erstmal so genommen hat, wie er war, das heißt, ihr habt keine neue, also nicht die Akrapovic genommen,
richtig,
ihr habt aber vor, daran auch nochmal was zu tun,
genau, in der
Zukunft, und ihr guckt erstmal,
genau.
Bevor wir... Lass uns das nicht zu sehr vertiefen.
Weil ich bin schon ganz heiß, jetzt auch aufs nächste Auto zu gehen.
Genau, das wäre jetzt nämlich auch so meine Richtung, die ich gerne schlagen würde oder gehen würde. Ist der Mercedes, wie gesagt, weg. Golf R ist da.
Jo.
Dann ist als nächstes welches Auto dran gewesen, abzugeben?
Genau, letzte Woche ist es leider so gewesen, am Freitag, Samstag, wir haben ja eingangs schon drüber gesprochen, haben wir ja schon erzählt mit dem M55i, der ist mittlerweile auch nicht mehr in unserer Garage, ist zurück zum Händler gegangen. Gleiche Situation eigentlich wie beim Mercedes, 18 Monate Leasing waren vorbei. Nochmal ganz kurz zu dem Auto, ist sicherlich ein Auto, was in der Automann TV Teamgruppe, keine Ahnung, immer eine sehr, sehr hohe Beliebtheit hatte. War vielleicht nicht das sportlichste, extremste Auto, weder vom Sound noch vielleicht von der Leistung. Aber ein Auto, was so eine Souveränität immer ausgestrahlt hat, also dieser 4,4 Liter V8 mit diesem supergeilen Drehmoment bei niedrigen Drehzahlen, extrem guter Fahrkomfort, dennoch, wenn du eine Autobahnabfahrt mal schneller genommen hast, eine sehr, sehr gute Wankstabilisierung mit diesem Adaptive Drive Paket, was wir da drin haben, und der Allradlenkung. Also ein Auto, was ja damals vor dann jetzt 2 Jahren fast den S8 Plus ersetzt hatte, wo wir gedacht hatten, den S8 Plus kann man eigentlich gar nicht ersetzen. Und was diesen Ersatz aber extrem gut gespielt hat. Also dieses Zwischending zwischen Business Power und auf der anderen Seite irgendwie standardmäßigen Komfort und auch einfach mal Alltagstauglichkeit zum Supermarkt fahren, hat der 5er halt mega gut gemacht und der M55i war da einfach super gut drin.
Gegen was tauscht der das Auto jetzt?
Genau, jetzt geht es aus meiner Sicht auch gegenüber dem M55i wieder in Richtung einer vernünftigen Entscheidung. Also auch wir haben auch dort zumindest mal leistungstechnisch und was die Gesamtkosten anbelangt, einen Schritt zurück gemacht. Will ich es eigentlich schon verraten? Ich überlege die ganze Zeit.
Ihr sagt gerade, ihr habt eine Vernunftentscheidung, aber du sagst gerade, ihr habt eine Vernunftentscheidung getroffen beim Golf.
Ja.
Auf welcher Grundlage, welche Parameter war die
Vernunftentscheidung? Naja, beim Golf geht es ja eigentlich auch darum, dass du die Gesamtkosten einfach pro Kilometer reduzierst. Also wir machen immer, wenn wir Fahrzeuge bestellen oder kaufen, machen wir neben allen emotionalen Aspekten natürlich immer Gesamtkostentabellen. Mhm. Also was ist wirklich Leasingrate, Versicherung, Steuer, Wartung etc. Alles zusammengezählt, Überführung, kurzes Leasing, langes Leasing, das wird alles bewertet. Und dann hast du am Ende, der aussagekräftigste Punkt ist ja quasi Kosten pro Kilometer. Beziehungsweise am Ende, wenn man es mal über den Daumen peilt, Gesamtkosten pro Monat.
Da und kann
man
was sagen, hat euch denn dazu bewegt, jetzt wieder eine Vernunftentscheidung zu treffen?
In erster Linie hat uns dazu bewogen, dass wir den Komfortaspekt, den der 5er hatte, eigentlich behalten wollten. Mhm. Dieses Daily-Verhalten und auch die gerade ein Auto, was für längere Strecken, also ab 2-3 Stunden Autobahnfahrt, super gut ist. Das war eigentlich unser Anforderungsprofil. Und auch wohl wissend, dass vielleicht die ein oder andere Fahrzeugentscheidung im Verlauf des Jahres noch etwas kompromissloser sein wird, haben wir gesagt, hier geht es erstmal sozusagen um viel Komfort.
Also habt ihr eine Vernunftentscheidung getroffen, eine zweite Vernunftentscheidung, um dann eine weniger vernünftige Entscheidung zu treffen?
Das könnte gut sein, wobei wir theoretisch die Vernunftentscheidung schon getroffen hatten, bevor wir die unvernünftige Entscheidung getroffen haben. Deswegen passte das eigentlich ganz gut zusammen. Es ist ja immer so, wenn man zwei vernünftige Entscheidungen trifft, dann ist man, da hat man das Gefühl, man kann jetzt etwas Unvernünftiges tun und das war wahrscheinlich auch hier.
Okay, Trommelwirbel.
Ich glaube, ich werde es jetzt announcen, weil wir wollen es ja hier auch für die Zuhörer im Podcast, auf Apple Podcast, Spotify oder wo auch immer das alles hochgeladen ist, wollen wir natürlich auch was Besonderes bieten. Das heißt, ihr bekommt jetzt quasi eine Sneak Peek Info, die der Rest noch nicht bekommt. Mhm. Und mal gucken, inwiefern das sich dann schon bis dahin vielleicht verbreitet
hat.
Also, wir werden einen A8, also A wie Anton 8, entsprechend als 50 TDI mit Sport-Exterieur-Paket bekommen. Mhm. Also in erster Linie der Wechsel natürlich hier.
Du willst mir gerade sagen, dass ihr eine Vernunftentscheidung getroffen habt und euch
ja, das Acht klingt, geholt. Das stimmt. Das ist jetzt, wenn man von außen betrachtet, mag das jetzt erstmal als nicht vernünftige Entscheidung gelten, aber es ist ganz einfach. Dieses Auto wurde zu dem Zeitpunkt, wo wir es bestellt haben, zu extrem guten Leasingkonditionen angeboten. Okay. Plus den Fakt, dass die, sage ich mal, Unterhaltskosten bei so einem A8 mit 3 Liter TDI absolut im Rahmen sind. Mhm. Also Versicherung, Steuer, das ist nur minimal Abweichung vom A6 oder sowas in der Richtung. Und das heißt, wenn du das auf die Gesamtkilometerkosten siehst, im Vergleich zu so einem M55i, super interessant war.
So, und also gut, aber das heißt, ihr habt eine Vernunftentscheidung getroffen, weil ihr weiterhin den Fahrkomfort haben wolltet. Dann habt ihr aber auch eine Kosten-Nutzen-Abschätzung gemacht.
Richtig.
Jetzt muss man aber sagen, dass natürlich im Vergleich, was auch die Maschinen angeht, da schon auch ein deutlicher Unterschied ist.
Natürlich. Also es ist natürlich jetzt so, dass was das sozusagen Kaltstart in der Garage, Power auf der Autobahn, der A8 natürlich jetzt nichts liefern kann in dem Sinne, sondern einfach eher ein vernünftiges Auto ist. Aber wenn du dann am Ende des Tages mit einem Tank irgendwie 1100 Kilometer weit kommst und natürlich gerade, wenn wir mit 2-3 Leuten vielleicht mal auf dem Weg zu irgendeinem Film Fahrveranstaltung sind oder sowas in Richtung, einfach mega komfortabel reist.
Man wird ja auch nicht jünger.
Genau, also deswegen ist das jetzt die Sache. Das ist ein Auto, und jetzt muss man auch fairerweise dazu sagen, das ist ein Auto, was wir höchstwahrscheinlich über die nächsten 12 Monate fahren würden. Mhm. Und dementsprechend ja auch keine Entscheidung für die Ewigkeit. Für
12 Monate finanziert, geleast, was auch immer.
Das Leasing läuft tatsächlich etwas länger, aber bei uns oder im Team wird das Auto wahrscheinlich nur die nächsten 12 Monate verbleiben. Das werden wir aber im Verlauf der nächsten 6 Monate dann nochmal entscheiden, wie weitergeht.
Außer Sportpaket für Exterieur, wollt ihr noch was daran machen?
Nee, an dem Auto wollen wir eigentlich, glaube ich, wenig machen. Also man könnte natürlich überlegen, ob man den nochmal foliert und irgendwie so ein paar Decals, irgendwie was für Automan TV drauf macht. Aber eigentlich ist der aus unserer Sicht, soll auch klassisch und zurückhaltend bleiben. Also wir haben uns in diesem Fall, wie gesagt, für das Sport-Exterieur-Paket entschieden. Das ist mehr oder weniger das S-Line beim A8. Das heißt nicht S-Line beim A8, sondern Sport-Exterieur.
Okay.
Dazu haben wir die 21...
Warum auch immer?
Warum auch immer, genau. Dazu haben wir die 21 Zoll Felge aus dem Audi Sportprogramm genommen, die aus meiner Sicht sehr, sehr klassisch ist, nichts wirklich Auffälliges.
Wollte ich gerade sagen,
der
Größe des Fahrzeugs ist natürlich dann
21 Zoll ist normal. Also genau, also das ist so wie beim
Golf GTI 18 Zoll. Das Auto sieht dann gut aus.
Genau.
Das Auto, was kleiner wäre dann einfach albern.
So ist das.
Beim
Q7 fährst du ja schon 22 Zoll, also von daher, das ist jetzt überhaupt nichts Extremes.
Ja.
Dann haben wir Daytona Grau Perleffekt genommen, eine Farbe, die es ja auch schon also unfassbar lange gibt. Also ich meine, das ist ja eine Farbe, die sogar schon beim Audi A6 Vorvorgänger, hätte ich jetzt mal fast gesagt, ursprünglich mal ihren Lauf nahm und dann auch sich im Programm mit A3 und so weiter sehr gut
verkauft hat. Also geht der Trend bei euch wieder in Richtung dunklere Farben?
Ja, also ich glaube, bei so einem Auto, so ein Audi A8 hat ja schon eine gewisse Größe und Länge. Mhm. Also den jetzt in Weiß zu nehmen mit Optikpaket Schwarz, passt nicht zu dem Auto und passt auch einfach nicht zu diesem Understatement-Effekt, den wir da vielleicht gerade noch mit wahren wollen. Also ich sag mal, positiv ausgedrückt, wenn du den in Daytona Grau hast mit auch der großen Felge und du nicht direkt daneben stehst, dann könnte der auch auf ein paar Meter Entfernung auch als A6 durchgehen. Mhm. Ist also gesellschaftstauglich, komfortabel, natürlich sehr, sehr luxuriös.
Okay,
und das ist unsere Idee. Und man muss es wirklich ganz klar sagen, warum haben wir das Auto genommen? Ohne dass wir jetzt die einzelnen Zahlen nennen müssen, der war am Ende in der Leasingrate sogar günstiger als ein A6 3 Liter TDI, weil einfach diese Konditionen so gut waren und der hohe Listenpreis sich da überhaupt nicht durchgeschlagen hat. Und deswegen haben wir das gemacht und ich bin da auch sehr, sehr happy mit, dass wir da eine vernünftige Entscheidung getroffen haben.
Wann kriegt ihr den?
Das ist aktuell geplant für den 13.06. Ich kann das auch deswegen offiziell sagen, weil der 13.06. und jetzt wird es ein bisschen spannend, mit einer Autoentscheidung zusammenhängt, die wir im Verlauf des Jahres noch treffen werden.
Okay.
Also wenn ihr, sage ich mal, uns weiterhin auch auf Instagram verfolgt, wie die Vorbereitungen zum 13.06. sind, dann werdet ihr verstehen, in welche Richtung es wahrscheinlich geht. Am 13.06. wird es in Ingolstadt am Audi Forum eine spezielle Veranstaltung geben, bei dem sehr, sehr viele Neuwagenkunden ihre entsprechenden Autos abholen. Wir werden dort glücklicherweise erstmal unseren A8 abholen und dementsprechend das Auto dort in Empfang nehmen im Zuge dieser Veranstaltung. Ich kann nur so viel sagen, die anderen Leute, die da sind, werden ein anderes Auto abholen und nicht wahrscheinlich keinen A8. Und da wird es dann entsprechend auch, wird die Journey quasi zu unserem nächsten Auto dann sich fortführen. Und das ist dann das Auto quasi, was wir im Herbst bekommen und was den M4 Competition ersetzen wird. Denn das ist ja ein Auto,
okay,
was wir...
Moment.
Ja. Jetzt bist du raus.
C63 gegen Golf getauscht, den M55i gegen A8 getauscht.
Korrekt.
Was ist das nächste Auto, was ihr tauschen wollt?
Naja, das M4 nächste,
sagst du gerade?
Genau, also ich sage jetzt mal so vereinfacht von der, das ist vielleicht chronologisch dann am Ende nicht ganz korrekt, aber von der Story, der M4 wird im Herbst entsprechend auch gehen, im September höchstwahrscheinlich und dementsprechend auch da wieder 18 Monate Leasing ich glaube, das ist irgendwie Ende September vorbei. Und dementsprechend wird das Auto auch ersetzt. Und da werden wir, jetzt habe ich es ja schon fast verraten, entsprechend auch einen weiteren Audi wieder bekommen.
Das heißt, der tauscht eigentlich...
Wir tauschen die gesamte Flotte irgendwie jetzt in VAG. Wir hatten AMG, Audis. BMW und was hatten wir vorher noch? Keine Ahnung. Jetzt sind wir auf einmal nur noch bei Audi und VW gelandet, gefühlt.
Okay.
So, und auf jeden Fall, das ist, sage ich mal, die Entscheidung, die da noch ansteht. Jetzt, da brauchen wir, glaube ich, gar nicht mehr viel drüber reden. Da wird noch sehr, sehr viel drüber diskutiert. Da können wir auch eine eigene Folge zu machen, weil das super spannend ist.
Du möchtest jetzt noch nicht drüber sprechen?
Ich möchte über den Oktober, ehrlich gesagt, noch nicht so wirklich sprechen. Es wird ja zwischendurch wahrscheinlich, chronologisch gesehen, wenn wir es jetzt mal vom Datum sagen, noch ein weiteres Auto getauscht werden müssen. Und das ist jetzt eine sehr bittere Sache. Das ist jetzt quasi das letzte Auto in unserem Line-Up, was wir tauschen müssen dieses Jahr.
Welches ist das?
Der Audi RS3, den wir bei unserem Gefühl...
Habt ihr erst letztes Jahr gekriegt?
Erst letztes Jahr bekommen haben und das ist dieses Jahr leider schon wieder vorbei, weil der RS3 über ein 12 Monate VIP-Miete-Leasing von Audi läuft. Dementsprechend ist dieses Auto nur 12 Monate zu behalten. Und wir natürlich total traurig sind, weil dieses Auto uns extremst ans Herz gewachsen ist jetzt schon. Und vor allen Dingen, weil der RS3 ja genauso wie angekündigt auch der letzte seiner Art war, nämlich der letzte, der keinen Partikelfilter hatte, keine neuen Regularien entsprechen musste und dementsprechend mega geil ist. Kurzer Satz dazu, der war damals schon geil, als wir ihn abgeholt haben und rotzig, aber Leute, hört euch das Teil mal an. Wir werden jetzt wahrscheinlich noch ein paar Videos von dem Ding machen. Nach über 30.000 Kilometern, Auspuff, alles komplett eingefahren. Mhm. Das Ding ist einfach eine Granate. Also es geht auf keine Kuhhaut, wie laut der mittlerweile geworden ist. Also ich würde sagen, der ist nochmal 30-40% kerniger als das, wo wir ihn ausgeliefert bekommen haben. Und ich bin weiterhin der Meinung, dass diese Variante vom RS3, die noch vor OPF gekommen ist, sogar noch aggressiver klingt als das, was der ursprünglich erste RS3 mal gewesen ist.
Den gibt ihr jetzt Ende diesen Jahres nochmal ab, das heißt...
Nee, im Sommer auch. Das ist alles schon
im Sommer. Im Sommer gibt ihr ab, aber tauscht ihr den dann auch nochmal aus?
Wir tauschen den natürlich auch nochmal aus. Aber da,
den willst du auch noch nicht
da reden wir auch noch nicht so im Detail rüber, was das werden wird. Ich kann, also wie gesagt, der Teaser ist ja schon irgendwo geglückt. Die beiden Vernunftsentscheidungen Golf R und Audi A8, die zumindest von der Motorisierung her vernünftige Entscheidungen sind, von den Kosten, sind natürlich auch auf dem Hintergrund irgendwo getroffen worden in Perspektive zu den Unvernunftsentscheidungen, die dann im Sommer noch folgen werden.
Okay.
Und da freuen wir uns natürlich im Team alle mega drauf. Wir sind auch schon total heiß, was das Line-Up dieses Jahr ergeben wird. Und vor allen Dingen sind wir natürlich total stolz, dass wir dann Ende des Jahres quasi eine komplett ausgetauschte neue Garagen-Line-Up haben mit neuen Farben, neuen Modellen und neuen Stories und Geschichten, die dahinter entstehen. Und aber wie dem auch sei, jetzt haben wir erstmal.
Reicht ja für die Garage. Also ja, genau. Ich glaube, wir haben jetzt erklärt, dass ihr zwei Autos tauscht, dass ihr eigentlich vier Autos tauscht dieses Jahr, aber über zwei möchtest du noch nicht sprechen. Jetzt haben wir in der letzten Folge eigentlich eine Sache angekündigt, der ich aber nochmal nachkommen möchte. Und zwar wollten wir eigentlich auch über Supersportler reden. Und ich habe mir überlegt, wir machen das jetzt wie folgt, weil es ist einfach zu viel passiert, über das ich gerne mit dir reden möchte.
Ja.
Ich muss nebenbei auf meine Stoppuhr gucken.
Oh Gott,
und ich möchte mit dir jetzt ein Speed-Dating machen.
Speed-Dating?
Also ihr bekommt jetzt quasi in einem Speed-Dating. Ich würde dir immer eine Minute, ein bisschen mehr Zeit geben vielleicht.
Da brauchen wir aber Mädels dafür, das ist ja schon klar, ne?
Da sind wunderschön geformte, aus Aluminium und Stahl gemachte
Auto-Mädels,
über die man reden kann.
Okay, na gut.
Und wir wollten, da sind wir beim letzten Mal nicht zugekommen, aber ich muss einfach mit dir über auch ein, zwei Sachen sprechen. Und darum mache ich jetzt Folgendes.
Du setzt mich jetzt schon wieder ganz unter Druck. Wenn du schon auf deine Uhr so guckst und ich sehe nicht, was du siehst.
Du kriegst immer so anderthalb Minuten Zeit. Ich zeig dir ein Bild
von eines
der Autos, die ihr hattet. Und dann musst du innerhalb der anderthalb Minuten einmal sinnieren über das Auto. Bitte, was hat dir daran besonders gut gefallen?
Also vor allen Dingen von alle, die jetzt am Podcast sind, wir empfehlen nochmal aufs Klo zu gehen, sich Chips zu holen, entsprechend irgendwie das Zewa-Tuch mitzunehmen, keine Ahnung, irgendwie sowas in der Richtung, damit weil es gleich aufregend. Also ich bin ja auf jeden Fall schon ganz aufgeregt.
Ich merke das schon,
du fängst schon wieder auf der Couch rumzuhören. Ihr könnt jetzt nochmal auf Pause drücken, geht nochmal ganz fix weg, beziehungsweise fahrt nochmal einen Rastplatz ran oder geht im Zug nochmal aufs Klo und dann geht es gleich richtig ab.
So, also Supersportler. Wir haben letzte Folge im Juli gemacht oder im Dezember haben wir gemacht. Und ich habe in der Zeit haben wir gesprochen über diverse Dinge, aber eine Sache, die mir wirklich ins Auge gesprungen ist, die möchte ich dir gerne jetzt zeigen und musst mir was dazu sagen. Du hast ungefähr anderthalb Minuten Zeit.
Okay.
Hier ist dein Bild.
Oh, e-tron. Ja, e-tron in Rom. Was kann ich dazu sagen? Wir sind das Auto nicht gefahren, das ist e-tron GT Concept, was mir gerade gezeigt wurde, sondern wir waren entsprechend in Rom bei der Formel E und dort gab es die Möglichkeit, solche Taxifahrten mit diesem Auto quasi zu machen und wir durften uns da auch mal tatsächlich reinsetzen. Das war tatsächlich Formel E in Rom, war so ein bisschen der Kickoff in Richtung Motorsport, den wir im weiteren Verlauf des letzten Jahres und auch noch Anfang diesen Jahres ja so ein bisschen fortgeführt haben. War ein cooles Erlebnis, wobei ich muss ganz ehrlich sagen, mit dieser E-Formel-Technik und Motorsport-Technik kann ich mich noch nicht so 100% anfreuen. Also das ist schon cool, wenn die da langfahren, auch dieser e-tron-Konzept, Vision, GT Vision, wie das Ding da heißt, aber ist, wenn du halt in so einer Garage bist und die lassen so einen V8-Motor an oder auch einen V6 oder was auch immer, ist schon noch was anderes irgendwie. Also das ist, das würde ich jetzt dazu sagen. Mehr will ich dazu gar nicht zu diesem Ding sagen.
Ist okay.
Next. Ich spare mir das für die nächste Frage
auf. Ja. Sparst du dir auf. Aber vielleicht werfe ich nochmal ein Thema zwischendurch ein, über das wir nochmal kurz sinnieren können. Bedeutet das E-Auto für dich in Bezug auf sportive Fahrzeuge das aus?
Es ist ganz schwer zu sagen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, es gibt momentan einfach am Markt noch keine Produkte, mal ganz salopp gesagt, egal welcher Hersteller, die die emotionalen Bedürfnisse, die wir eigentlich auch gerade bei uns in der Community von Automann TV und als Sportwagen oder sportliche Fahrzeuge-Liebhaber, die diese Bedürfnisse irgendwie bedienen könnten. Weil aus meiner Sicht ist nachher die Emotionalität eines Fahrzeuges natürlich nicht nur durch Design oder auch durch absolute Performance geprägt, sondern natürlich auch durch etwas wie Sound, Vibrationen, eine gewisse Rauheit in dem Handling oder sowas in der Richtung. Also das Gegenteil eigentlich von synthetisch, klinisch, elektronisch ist natürlich auch das, was dich nachher irgendwie packt und dir vielleicht auch mal ein paar Schweißperlen auf die Stirn bringt, wenn das Auto irgendwie sich nicht super fährt. Und ich glaube einfach, die, sagen wir es mal so, die Produkte, die es heute am Markt gibt im Bereich E-Mobilität, die können teilweise eine Disziplin gut und das ist in erster Linie Beschleunigung. Also ein Tesla Model S in der höchsten Ausbaustufe oder Model X hat halt 0 bis 100 eine mega Performance. Natürlich für die Größe des Autos sowieso.
Der 90p.
100 PD, DP oder wie das Ding heißt, ist glaube ich die größte Variante. Aber grundsätzlich sind natürlich dann andere Dinge wie Sound oder auch Design bei den Autos sicherlich deutlich nach hinten, sage ich mal, hinten angestellt.
Okay, in a nutshell, in einer Nussschale.
Ja.
Was müssten Automobilhersteller tun, damit das für dich interessant ist?
Also ich glaube ehrlich gesagt, dass du weiterhin irgendwie diese Komponente Sound mit irgendwie aufnehmen muss. Ich habe keine Ahnung, wie man das machen möchte. Man möchte natürlich nicht Fake-Sound irgendwie zu stark forcieren. Aber ich glaube, irgendeine Form von Sound und emotionaler Komponente muss reinkommen, damit du am Ende für dieses Auto begeistert wirst und, sage ich mal, da auch hinterher gehst. Weil sonst hast du nur bestimmte Leute, die darauf abfahren. Ich sag mal, die Leute, die alle Tesla Model S-Fans sind, sage ich mal, und diese Beschleunigung feiern, das sind sicherlich nicht die gleichen Leute, die die letzten, keine Ahnung, 10, 15 Jahre die V8 und V10 oder V6 Turbos gefeiert haben, sondern das sind neue, sage ich mal, Kunden, neue Leute. Und deswegen...
Also glaubst du, dass...
Da muss noch was...
Also da müssen die bestehenden... Also, okay, du sagst gerade, da kommt irgendwie eine andere Generation oder eine andere Generation von sportlich affinen Fahrzeugen, also sportlich affinen Fahrzeugliebhaber.
Ja, glaube ich schon.
Aber dich als Verbrennungsfahrzeug-Enthusiast kriegen sie erstmal noch.
Wahrscheinlich würden sie mich eher mit einem Hybridsystem bekommen oder sowas in der Richtung. Was sozusagen die emotionale Komponente eines Verbrenners mit den Vorteilen der Beschleunigung und also der... Also
es geht dir eigentlich um Ton und um Vibration.
Ist ja so,
und
das alles, ist unser, was damit das kommt, ist unser Format, das ist unsere Leidenschaft und deswegen muss ich das ganz klar sagen, das Produkt, was ich mir wünschen würde im Bereich E-Mobilität oder Hybridmobilität, das gibt es noch nicht. Aber das heißt ja nicht, dass das jetzt nicht irgendwie in Zukunft noch kommen kann. Also wir sind ja nur auch am Anfang
und die Hersteller Automobilhersteller schwenken ja gerade um. Gut zugehört.
Da ist noch eine Menge Luft nach oben.
Da ist noch was. Vielleicht überraschen sie dich aber auch noch mit irgendwas anderem, mit dem du eigentlich gar nicht gerechnet
absolut,
hast.
Absolut, klar.
Das Thema Beschleunigung ist ja zum Beispiel eins. Okay, nächstes Thema. Ich zeige dir wieder ein Bild.
R8 V10 Spider aus dem letzten Jahr und der Lexus RCF. Wir sind mit dem R8 tatsächlich zum Nürburgring gefahren, hatten die Woche vorher den Lexus. Kurz zum Lexus war es eigentlich so, dass es aus meiner Sicht ein erstaunlich komfortables und langstreckenfähiges Auto war. Hätte ich gar nicht gedacht. Also RCF ist ja dieses quasi RS5 M4 Kategorie Coupé mit einem V8 Saugmotor, 5 Liter Hubraum, 480 PS etwa. Sehr gute Automatik, sehr komfortabel, sehr einfach zu fahren. Also als Daily sehr, sehr gut, haben auch ein paar andere Leute, die damit gefahren sind, gesagt. Aber da war zum Beispiel auch der Punkt, warum hat er jetzt einen Saug V8 und klingt trotzdem nicht so mega geil. Also das war eben so die Frage, da hätte man vielleicht so ein bisschen von der sportlichen Note mehr machen können. Mit dem R8 sind wir tatsächlich zum Nürburgring gefahren, letztes Jahr zum 24-Stunden-Rennen, also was jetzt circa ein Jahr her ist, kann man ja sagen. Und das war ein mega cooles Event, weil man dort, also abgesehen von mit diesem Auto, einen so langen Roadtrip zu machen, was natürlich ein absolutes Privileg ist, man auch einfach da vor Ort coole Leute getroffen hat, dieses 24-Stunden-Rennen kennengelernt hat. Auch wir wirklich ja hautnah mit in der Boxengasse waren. Da ist ja dann quasi noch ein paar Runden vor Ende gefühlt. In der Nacht war das tatsächlich, ist ja dann ein R8 da verunfallt, hat sich tatsächlich noch zur Box zurückgeschleppt und da wurde dann quasi eine Stunde dran gearbeitet. Man hat gedacht, die können das auch einfach vergessen. Das Rennen ist gelaufen, also die brauchen das jetzt nicht mehr umbauen und haben da alles abgedengelt und wieder dran geschraubt und was weiß ich. Und dann am Ende des Tages ist dieses Auto noch auf Platz 3 quasi wiederum im Gesamtrang sogar gefahren. Ja, ja. Und das hat einfach so diese emotionalen Aspekte dieses 24-Stunden-Rennens gezeigt, so nach dem Motto, es ist erst zu Ende, wenn das Rennen zu Ende ist und es ist nie zu spät, ein Auto nochmal auf die Strecke zu schicken, wo wir ja alle irgendwie, wenn wir Formel 1 gucken, so nach dem Motto, wenn der länger als 10 Sekunden an der Box gestanden hat, kannst du das Rennen ja schon in die Tonne klappen, wenn du der Letzte oder so. Und das war schon ein echt cooles Erlebnis. Wir haben dort auch viele Kontakte Richtung Motorsport geknüpft, was sich ja dann, vielleicht reden wir da ja gleich noch drüber, auch mit der Thematik GTI, TCR und Benny Leuchter und Jasmin Preisig, sage ich mal, mit denen wir jetzt mittlerweile ja zusammenarbeiten seit diesem Jahr, hervorragend weiterentwickelt hat und dementsprechend uns da auch, wir Bock haben, auch ein bisschen in dieser klassischen Motorsportszene weiter den Kontakt zu haben.
Aber nochmal zum R8 selber, also über Lexus hast du gesprochen, R8 hast du jetzt auch ein bisschen angeteasert, ja, ihr seid zum Nürburgring damit gefahren, aber Auto selbst?
Auto selbst ist ein geiles Auto, wobei ich ganz ehrlich sagen muss, dass mir der damalige R8 vor Facelift lange nicht so gut optisch gefallen hat, wie das Facelift, was jetzt rausgekommen ist. Also Facelift finde ich jetzt mega geil, er sieht richtig, richtig gut aus. Das Auto war optisch aus meiner Sicht immer... ja, so mittelmäßig. Von daher war ein cooles Auto. Wir können ja, springen mal in die nahe Vergangenheit.
Ich mache nicht so schnell. Ich möchte nur ein Bild, also ich habe rangezoomt und musst entdecken, was es ist.
Das ist ein AMG GT von Performaster. Ich bin gut, ne? Ich habe die Bilder, glaube ich, alle selber bearbeitet.
Ja,
gut,
ist klar, aber ich habe hab gehofft, dass ich dich damit kriegen kann.
Genau, also genau, wir hatten dann, das war auch letztes Jahr von Performaster noch die AMG GT-Variante. Mit 612 PS, also standardmäßig 510 auf 612 PS. AMG GT sowieso ein sehr beeindruckendes Auto und Performaster hat hier über dieses Leistungssteigerungsmodul eigentlich eine Leistungsausbaustufe geschaffen. Also wenn man Leistung und Drehmoment sich anguckt, die nicht weit von dem serienmäßigen AMG GTR entfernt ist, den AMG quasi selbst anbietet oder angeboten hat. Mittlerweile gibt es da auch schon ein Facelift von. Schon absolut beeindruckend. Also sicherlich auch ein Auto, was unter 100 die Leistung nur schwer auf die Straße bringt, bei trockenen Bedingungen aber trotzdem richtig Bock macht und was aber einfach natürlich 100, 200, 200, 300 eine absolute Gewalt ist. Also der schiebt halt ohne Ende und das ist auch das, was man bei Performaster, bei den Leistungssteigerungen dann doch immer schon nochmal merkt. Wenn du die Leistungssteigerung einmal gefahren bist, dann willst du die Serie nicht mehr fahren. Ne? Also alle Vorurteile gegenüber Leistungssteigerungen oder Sachen, aber das fährt sich so gut und ist so sauber abgestimmt, dass du am Ende sagst, ja okay, die Serienvariante scheint ja irgendwie so eine abgekappte Variante von dem realen Produkt irgendwie zu sein. Also es ist schon erstaunlich, dass die dann immer das rausholen, was scheinbar in dem Serienprodukt auch an Standfestigkeit immer noch drinsteckt. Ne? Also von daher, das war eine coole Sache.
Okay.
Aber next.
Ähnliches Fabrikat.
Ja, jetzt sind wir wieder bei AMG Brabus. Wir waren letztes Jahr, wann war denn das eigentlich? Das war eine Veranstaltung mit Continental, war das. Da haben wir nicht nur Continental Fahrsicherheitstraining gemacht, da sind wir auch mit dem M4 tatsächlich hingefahren. Wir haben dort ja auch Olli von Mito 83, 83 Mitu beziehungsweise Sophia Kellate getroffen, die entsprechend mit ihren C63 und auch dem R8 von Sophia da waren. War ein ganz cooles Event, wie gesagt, coole Kontakte geknüpft und wir durften dann am Tag danach nochmal ganz kurz bei Brabus, die da auch in der Nähe entsprechend ihren Sitz hatten.
Also ihr durftet rein,
Wir haben das Auto leider nicht gefahren, deswegen...
Brachial, also ganz ehrlich, brachial. Wahnsinn, dass die da...
Aber spring mal ein bisschen in die nicht so entfernte Vergangenheit.
Ich weiß, aber weißt du, das sind die Dinge, über die ich unbedingt immer mit dir reden wollte. Jetzt habe ich immer die Zeit, dir ein Bild zu zeigen drehst kurz durch und kannst erzählen, was du damit erlebt hast.
Ich bin gespannt. Next.
Den kann ich nicht überspringen. Das geht
dann drück drauf.
Nicht. Das geht einfach nicht.
Oh ja, das Porsche 9912 Targa GTS.
Doch, GTS.
Ja, GTS, Targa aber 4 GTS. Targa 4 GTS, genau. Ist ein unfassbar langer Name. Das ist ja tatsächlich noch der alte Porsche gewesen, den wir letztes Jahr gefahren haben, quasi das alte Modell. Mit den 450 PS aber schon, ja, aus dem 3 Liter Boxer Turbo, den es jetzt in sehr ähnlicher Form, sage ich mal, auch im 992 bereits gibt. Mhm. Ein Auto, was natürlich jetzt im direkten optischen Vergleich mit dem 992, den wir gerade gefahren sind, ich persönlich finde den 992 einfach mega geil. Also deswegen der 912 ist für mich jetzt schon irgendwie nicht mehr so cool. Und damals war ich auch noch nicht so ein richtiger Porsche-Fan. Was aber wirklich geil war an dem Auto ist, dass man, wenn man einmal Targa gefahren ist, ist man einmal Targa gefahren. Und du merkst einfach, wie viele Leute dieses Auto im Alltag auch respektvoll begutachten und dahin gehen. Also es ist eine ganz andere Sache als mit dem normalen 911er, weil einfach dieser Bügel von diesem Targa, der in der Mitte ist, aus diesem Aluminium oder diesem matten Material und diese Glaskuppel, die dahinter ist, selbst wenn das jetzt nicht mehr der alte Targa ist, der sieht einfach gut aus, das ist stilvoll.
Und der ist halt einfach Understatement at its best.
Genau, der ist halt unfassbar teuer. Ja. So ein Targa kostet irgendwie, der Ausstattung kostet über 200.000 Euro, was einfach überhaupt gar kein Verhältnis steht, wenn du überlegst, dass du für 150 oder 160 Liste schon einen GT3 kriegst.
Ja.
Dass der Targa 50 teurer ist, macht gar keinen Sinn, aus meiner Sicht. Also ich würde immer einen GT3 nehmen, aber für den, der es halt stilvoll und für sein Landhaus, sage ich mal, oder für die Villa in Hamburg irgendwie schön haben möchte, nimmt sich halt so einen wunderschönen blauen Targa GTS, weil dann hast du Sound, Leistung und Stil. Also ja, kann man schon verstehen. Es ist ein sehr exklusives Auto. Auch das mal gefahren zu haben, ist schon geil. Was kommt jetzt als nächstes?
Wir bleiben bei dem Fabrikat.
Und oh ja, ja. An. Du machst das Video an, genau. Also das war...
Oh ja. So ungefähr hört sich das an.
So hört sich das an. Ganz super laut. Das ist letztes Jahr vielleicht auch immer noch das beste Auto, was ich oder was wir generell gefahren sind.
Das war der Grund, warum wir über Supersportler sprechen.
Genau, das ist der 9912 GT3 gewesen mit Handschaltung. Also ein Auto, was auch von der Ausstattung her genauso war, wie wir uns das vorgestellt hatten. Auch nochmal großen Dank da an die Pressetestwagenabteilung und Presseabteilung in Zuffenhausen von Porsche, die unsere Wünsche quasi 1:1 umgesetzt haben, weil ich gesagt habe, wenn wir einen GT3 fahren, nochmal den alten Sauger ohne OPF nach dem alten Zyklus, dann muss es eigentlich auch ein Handschalter sein. Ein Auto, was mir extrem viel Respekt eingeflößt hat oder vor dem ich sehr, sehr viel Respekt hatte, weil natürlich 500 PS handgeschaltet sowieso schon mal nicht so einfach sind. Also da kann man ja schon mal die Kupplung zermalmen, wenn man es falsch macht oder das Getriebe oder die Gänge. Hinzu kommt, dass dieses Auto natürlich bis 9000 Umdrehungen dreht und einen Gangwechsel manuell hinzubekommen, von 1 auf 2 insbesondere, je höher die Gänge, desto einfacher wird es, bei 9000 Spot-on ist, sagen wir mal so, bedarf sehr viel Übung und natürlich einer gewissen Prise an Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein, dass man das, was man da gerade tut.
Wie lange habt ihr das Auto gefahren?
Eine Woche haben wir das nur gefahren, aber wir haben es auch nur gefahren eine Woche. Ich habe, glaube ich, gar nicht geschlafen mehr, weil das ein absolutes krankes Erlebnis war, weil das also Fahrzeug, was den Anpressdruck alleine auf die Straßenlage anbelangt, in jeder Situation Hammer war, die Optik war Hammer und halt der Motor trotz Handschaltgetriebe eine enorme Performance entfaltet. Also die Beschleunigungswerte 100, 200, 0, 200 waren sozusagen aus meiner Sicht, glaube ich, sogar schneller als ein M5 Competition mit Automatikgetriebe oder fast genauso schnell, obwohl ich persönlich schalten musste, aber der hat halt unglaubliche Power gehabt. Ich glaube, hier müssen wir ganz kurz überziehen, die 1,30, die du mir immer nur gibst, das ein Erlebnis war, was wirklich extrem...
Ihr habt ja auch extrem viele Bilder gemacht, ihr habt viel Footage auch dann nach und nach immer wieder rausgeholt, weil es wahrscheinlich euch einfach geprägt hat.
Genau, es hat ein Auto, was uns absolut geprägt hat, was vielleicht auch meine Meinung von Porsche zum ersten Mal so ein bisschen geändert hat. Ich hatte, weil wir bisher immer nur diese 911er hatten, die normalen Varianten, hier mal wirklich ein GT-Modell, ein GT3-Modell. Ja. Und das hat Porsche schon extrem gut hinbekommen. Und von daher, ja, ein Auto, was sehr viel Eindruck hinterlassen hat und was vor allen Dingen auch, wenn man jetzt mal so ein bisschen auch in die aktuelle Story reinguckt, dass wir jetzt entsprechend ja vor nicht allzu langer Zeit den 992 als normalen Carrera 4S hatten, auch wirklich sehr, also anders ausgedrückt, Porsche hat es geschafft, sehr viel von diesem GT3-Charakter des ehemaligen GT3s in den aktuellen 992 mit reinzubringen, was ich extrem gut finde. Also der aktuelle 992 ist mehr Sportwagen als der 9912 gewesen ist, der Vorgänger. Und in vielerlei Hinsicht, was die Performance, das Handling anbelangt, also gerade sowas wie Lenkung und in Fahrwerk, ist aus meiner Sicht ein 992 nicht weit entfernt von dem, was ein GT3 des Vorgängers war. Und das ist deswegen, hat mich das zum ersten Mal so ein bisschen auf die Porsche-Seite gebracht, weil dieses Mehr an Sportlichkeit, glaube ich, dem Porsche sehr, sehr gut steht. Also diese alltagstauglichen Porsches, die Macan oder Cayenne, ja, das reizt mich eigentlich eher wenig. Auch die normalen 911er, die dann doch eher so ein bisschen auf den Komfort ausgelegt sind, reizen mich eigentlich eher wenig oder haben mich in der Vergangenheit weniger gereizt, jetzt vielleicht mehr. Aber diese GTS, Cayman ist schon besser wegen Mittelmotorkonzept, aber ist halt, also die Technik ist halt uralt, sagen wir es mal so. Aber jetzt die aktuellen 911er, mit ja, fast Straßenlage wie in Cayman. Auf der anderen Seite hast du Komfort wie in einem GT. Das ist schon echt gut. Next.
Okay, next. Ich verspreche dir das letzte Auto aus dem letzten Jahr. Ja. Aber fand ich beeindruckend, ihr wart in Portugal und habt dieses Auto
geschaut. Nee, wir waren tatsächlich nicht in Portugal und haben noch nicht gefahren. Nee, das waren tatsächlich nur, jetzt kommt's raus. Das waren tatsächlich nur Presseshots, weil das war in Vorsehung, dass wir dieses Auto dieses Jahr noch fahren durften, haben wir das Auto tatsächlich nicht gefahren, sondern nur ein kurzes Dreierset an Presseshots.
Okay, dann sprech kurz drüber, was es ist.
Wir sprechen gerade über einen Z4 M40i, den wir auch am letzten Wochenende in München gefahren sind. So viel kann ich ja dazu sagen. Ein sehr schönes Auto, aus meiner Sicht. Ein Auto, das wir fast schon für Automann TV bestellt hätten, weil mir der optisch sehr, sehr gut gefällt. Und weil auch aus meiner Sicht das Preis-Leistungs-Verhältnis bei einem Z4 M40i, aktuelles Modell, sehr, sehr gut ist. Denn der hat eigentlich, sage ich mal, so ein bisschen die Leistung eines fast 911er Einstiegsmodell oder eines Porsche Cayman GTS, könnte man sagen. Da ist er leistungstechnisch irgendwie so angesiedelt. Und kostet aber für ziemlich volle Hütte irgendwie nur 75.000 Euro. So. Und das ist für die Kategorie relativ wenig. Also im Vergleich zu dem, was du für einen Cayman hinlegst oder selbst was für einen Audi TTRS hinlegst. Und deswegen hatten wir den kurzzeitig sogar fast so auf der Bestellliste. Wir waren nur einen Klick entfernt, aber warum es dann alles anders kam, werdet ihr ja dann in den nächsten Wochen herausfinden.
Wenn du über das neue Auto sprechen
möchtest. Zum Beispiel, genau.
Okay, dann springe ich nochmal ins aktuelle Jahr und da ist was passiert, was du schon mal angedeutet hast. Darüber möchte ich jetzt mit dir sprechen. Ich zeige dir das Bild und ich glaube, ich muss dir das Bild gar nicht zeigen.
GTI TCR, ja, das ist echt eine geile Sache gewesen. Wir waren tatsächlich in Portugal und haben in erster Linie die Fahrveranstaltung von dem Straßenfahrzeug GTI TCR gehabt. Ja. Also die neue Variante, 290 PS, schöne geile Optik und richtig tolles Auto, muss ich ganz klar sagen. Und wir durften erstmalig, und das war, glaube ich, ein absolutes Novum, als Blogger, YouTuber, Journalisten im Rahmen dieser Fahrveranstaltung tatsächlich selber ein Rennauto fahren. Also ein tatsächlich Tourenwagen aus der TCR-Serie. Zwar natürlich nicht alleine auf der Strecke, sondern es war immer ein Instruktorfahrzeug vor uns. Aber wir saßen nicht neben einem Instruktor, der das Auto selbst pilotiert hat, noch war ein Instruktor bei uns im Auto, der uns irgendwie gesagt hat, rechts oder links. Sondern wir durften halt wirklich ganz alleine in diesem Fahrzeug sitzen. Und das Gefühl, mal in einem richtigen Rennwagen zu fahren, war
natürlich schon mega gut. Also ihr habt den Renn-TCR.
Den Renn-TCR auf der Rennstrecke bewegt.
Und ich habe auch das YouTube-Video gesehen, ihr habt ja auch Runden mit Benny Leuchter.
Genau, wir haben da wirklich, also das normale Programm war schon, dass wir entsprechend einmal ein paar Runden mit dem TCR, sage ich mal, auf die Rennstrecke hinter dem Instruktor fahren durften. Und wir haben dann aber zusammen mit Benny Leuchter und der Jasmin Preisig, das sind beides entsprechend Fahrer, die für Volkswagen entsprechend in dieser Serie unterwegs sind. Benny mittlerweile sogar in der WTCR, also der Weltmeisterschaft, seit diesem Jahr eine richtig geile Sache und ist da auch letztes Wochenende, glaube ich, in Sandford sogar sehr erfolgreich gewesen, zweiter Platz geworden. Das ist echt cool.
Was sind das so beides für Charaktere? Wie würdest du die beschreiben?
Also Benny ist sicherlich ein absoluter Witzbold und Haudegen, der die Sache sehr, sehr ernst nimmt. Ich weiß gar nicht, wie alt Benny ist. Um die 30 hätte ich jetzt mal gesagt. Ich hoffe, ich tue ihm nicht Unrecht. Jemand, der extrem fokussiert und professionell an die Sache rangeht, also auch nicht ohne Grund da ist, wo er jetzt ist und auch nicht ohne Grund Markenbotschafter für Volkswagen ist in dem Bereich, weil er sehr, sehr viel Fachwissen hat und das auch sehr, sehr angenehm und cool rüberbringen kann.
Wie viel Zeit konntet ihr miteinander verbringen?
Ja, wir haben eigentlich so das ganze Wochenende oder diese Tage, die wir da waren, immer so ein bisschen miteinander rumgehangen. Ach, cool, und haben dementsprechend auch so diese Pläne geschmiedet, dass wir, sage ich mal, gegenseitig auch uns ein bisschen unterstützen wollen. Und wie gesagt, wir da jetzt sowohl Jasmin als auch Benny sozusagen auch im Social-Media-Bereich unterstützen und da zusammenarbeiten. Das funktioniert auch sehr, sehr gut. Aber in erster Linie geht das natürlich nur auch nicht nur auf einer professionellen Business-Ebene, sondern auch, wenn man sich persönlich gut versteht. Ja, und deswegen waren wir da, glaube ich, auch mit den anderen Kollegen aus dem Automann-TV-Team sofort auf einer Wellenlänge und haben entsprechend da einen coolen Kontakt gefunden. Also wie gesagt,
Benni, wie beschreibst du Jasmin?
Jasmin ist tatsächlich neben der Strecke, ich tue ihr jetzt hoffentlich auch nicht Unrecht, auf den ersten Blick ein kleines süßes Mädchen, hätte ich jetzt mal fast gesagt, eine sympathische Schweizerin mit einem wundervollen Akzent. Aber
ein Schweizerdeutsch.
Genau, aber wehe, sie fährt auf die Strecke, dann ist Feierabend. Wir durften glücklicherweise sogar mal mit ihr mitfahren im TCR-Rennwagen. Mhm. Wir sind auch mit dem Golf R und auch mit dem TCR-Straßenfahrzeug auf der Rennstrecke mit ihr unterwegs gewesen. Und das hat mich doch schon extrem beeindruckt. Ist vielleicht auch nochmal beeindruckender, wenn du eine Frau neben dir sitzen hast, die 9-mal besser fahren kann als du selber, wo du natürlich denkst, ja, ich fahre jetzt auch schon seit 10 Jahren jedes Jahr 30 Autos und schnell und in allen Situationen und ich kann schon was. Und dann kann sie halt ja 12-mal mehr. Ne? So, und das ist schon ein beeindruckendes Erlebnis.
Also
und
ist das Vorurteil schon ein bisschen in dir drin?
Das
haben wir ja beim letzten Podcast schon mehr gehabt.
Genau.
Das Thema Frauen und Autos, aber
also ich sag mal so, deswegen.
Ich gebe dir jetzt die Chance, wieder rauszukommen.
Genau, also die Vorurteile wurden natürlich alle komplett widerlegt und wir haben tatsächlich eine richtig coole Sache gemacht, nachdem wir uns an dem Tag da gut verstanden hatten, auch abends noch rumgeflaxt hatten, haben wir halt am nächsten Tag gesagt, komm, wir machen mal Zeitenfahren auf der Strecke. Mhm. Und haben gesagt, ich würde wirklich gerne mal wissen, wie schnell ich als standardmäßiger YouTuber, der noch nie ein Auto auf der Rennstrecke gefahren hat, aber vielleicht schon viele andere Autos in anderen Situationen, verglichen mit Benni und mit Jasmin auf der Rennstrecke ist. Nun muss man fairerweise dazu sagen, dass die Bedingungen, unter denen wir gefahren sind, nicht vergleichbar waren. Okay. Und man weiß ja im Motorsport, also wenn es trocken ist und wenn es Regen ist, das macht schon einen nicht unerheblichen Einfluss auf die Zeiten. Ja. Deswegen erklärte sich in erster Linie der Unterschied zwischen der Zeit von Benni und Jasmin. Also Benni ist unter fast trockenen Bedingungen gefahren. Er hat auch gefühlt irgendwie schon so 1000 Runden auf der Strecke gemacht wahrscheinlich. Und hat dann eine mega Zeit reingeknallt. Jasmin war dann mit 7 oder 8 Sekunden dahinter, allerdings im Regen. Mhm. Also das war, und sie hatte auch irgendwie nur 2-3 Runden und eine schnelle Runde.
Trotzdem
also
beeindruckend.
Das ist dann trotzdem schon beeindruckend, wie nah sie da rankam. Und meine Bedingungen waren wiederum so dazwischen irgendwie. War nicht ganz so viel Regen wie bei Jasmin und nicht ganz so trocken wie bei Benni. Aber nichtsdestotrotz, ich war halt mega langsam. Ich weiß gar nicht, was das war. Glaube ich 16 Sekunden langsamer als Benni am Ende. Das klingt jetzt erstmal so.
Also 9 Sekunden langsamer als
Jasmin. Ja, so um den. Also das war so das Kräfteverhältnis. Da könnte man natürlich sagen, ja, das ist natürlich immer noch nah dran, aber das ist ja im Motorsport. Aber
sie ist im Regen gefahren.
Ja, sie ist im Regen gefahren. Das ist im Motorsport, ist das ja eine halbe Ewigkeit. Ja. Wenn wir 3 Runden gefahren, hätte sie mich überrundet. So also deswegen, das muss man, also das war ein mega geiles Erlebnis. Und das ist, glaube ich, auch eine Sache, wo ich Bock hätte, dass wir da dieses Jahr vielleicht sogar weiter dran anknüpfen oder wann auch immer sich das ergibt, mal in Richtung Rennlizenz zu denken, mal wieder so einen Einsatz mit dem TCR auf der Rennstrecke zu haben oder auch mit anderen professionellen
Fahrern. Ihr seid ja in TTRS auch auf so einer Rennstrecke gefahren, beziehungsweise das war ein Sicherheitstraining, oder?
Nee, das war ein R8 tatsächlich. Das war ein R8 GT4-Variante und das war etwa das Gleiche, wobei wir da dann eben den Instruktor immer dabei
hatten. Das heißt, es war es. Premiere ohne Instruktor.
Das war jetzt die Premiere ohne daneben sitzenden Instruktor quasi. Und von daher, also cooles Thema. Ja.
Okay. Ich schmerzt mir das Herz. Ich habe noch 16 Fragen dazu eigentlich.
Aber ich glaube, wir haben aber auch jetzt schon die ersten sind schon von Hamburg bis nach Düsseldorf gefahren in der Zwischenzeit.
Das mag sein. Bitte schlaf nicht ein. Ich habe noch bestimmt 3 Autos, von denen ich Sörens Meinung hören möchte. Eins ist auch aus dem Februar.
Oh ja, A35 Mallorca. Auch ein Auto, also erstens.
AMG A35.
Mercedes AMG A35, ein Auto erstens, wo ich nicht gedacht hätte, dass der so gut ankommt bei allen Leuten. Mhm. Also ich wusste schon, dass der gut ankommt, aber ich hätte nicht gedacht, dass die Leute alle so darauf abfahren. Mhm. Ist aber relativ einfach, warum? Mhm. Weil es, auch wenn er immer noch unverhältnismäßig teuer ist, ja, gar keine Frage, es ist einfach ein Auto, was nochmal bezahlbarer ist als der jetzige A45, den es bisher gab. und ein Auto, was aus meiner Sicht entgegen aller negative Publicity immer noch einen absoluten AMG-Charakter hat. Also sagen ja immer viele, das ist kein echter AMG.
Warum?
Der hat ja nur ein zwei, ja, weil der, keine Ahnung, nicht 100% in Affalterbach in Handbild gebaut wird oder was auch immer, weil der irgendwie ja nur ein 2 Liter hat mit nur 300 PS und so weiter. Aber das ist ja egal, das ist ein Konkurrent jetzt für den Golf R.
Auf dem Audi Gewicht, wollte ich gerade sagen, dem Radstand
in der Klasse. Mit toller Technik an Bord, einen tollen Allradantrieb und das ist dementsprechend ein Auto, was, also wir sind den
ist ja... Ist ein echter Allrad oder ist es auch, also was heißt echter Allrad?
Also ich bin mir nicht sicher, über was die Technik des Allradantriebs anbelangt, aber man kann ganz klar sagen, dass der Allradantrieb von einem A35 und dementsprechend wahrscheinlich ähnlich auch wird, was der neue A45 jetzt kann, das ist ein Allradsystem, was in der Praxis relativ stark 50-50 verteilt, also gefühlt. Also das ist das, was uns auch sofort aufgefallen ist. Ein RS3, den wir ja nun fahren, hat ja diesen Hang-On-Haldex-Allradantrieb oder den Golf R, den wir jetzt haben, hat ja mehr oder weniger das gleiche System. Das sind Autos, die fühlen sich in guten Situationen neutral an, in normalen Situationen fühlen sie sich aber eher so an, dass sie erstmal vorne Leistung geben und dann, wenn dann nichts mehr kommt, dann geben sie Leistung nach hinten. Das ist auch ein super sicheres, gerade Auslauf, mega geiles Verhalten. Aber der A35 fährt sich unfassbar neutral. Du fährst mit dem in die Kurve und du beschleunigst quasi aus der Kurve wieder raus und du merkst bei diesem Auto nicht wirklich, wann Last auf der Vorderachse oder auf der Hinterachse ist. Weil du beim Reinfahren in die Kurve, auch beim Anbremsen, wenn du quasi kein Gas gibst und am Scheitelpunkt der Kurve, wenn du wieder Gas gibst, nicht diesen Effekt merkst, sondern der hat quasi immer optimal die Traktion verteilt. Und das ist das, was am Ende des Tages sowohl vom Fahrwerk als auch vom Allradantrieb den Begriff, sage ich mal, neutral stark prägen würde. Und dementsprechend ein Fahrzeug, wo wir auch ganz klar schon in dem Automan Talks gesagt haben, was von den Capabilities, vom Handling her, viel, viel mehr kann, als was die 306 PS, die da aktuell drin sind, machen. Da kann man schon dran sehen, dass da sicherlich viele Gene von dem zukünftigen A45 im A35 schon verpackt sind. Dementsprechend kann man auch sagen, das Geld, was man dafür ausgibt, ist gerechtfertigt. Ist
gut investiert.
Also es ist definitiv eine Mega-Schippe drauf zur normalen A-Klasse. Mhm. Also es ist gar keine Frage. Und wenn ich jetzt mal sagen würde, aktuell Kompaktklasse 300, 310 PS, was Audi S3, Golf R, A35, M140i, was gibt es da noch sowas in der Richtung, würde ich ganz klar sagen, das beste Gesamtpaket hat der A35. So, es ist ganz klar. Ist ja auch klar, das neueste Auto, aber der hat da in der Kategorie nach meiner Wertung klar die Nase vorn.
Next. Okay, wir driften in so einen richtigen Nerd-Talk ab. Und das ist wahrscheinlich, ich merke gerade, das liegt aber auch an der Methode Speed-Dating, aber...
Ich habe schon einen ganz roten Kopf.
Ich weiß, und du redest auch...
Ich werde immer schneller.
Ich merke schon die Fusseln, die aus deinem Mund rauskommen.
Oh Gott, ich kann
und ich sehe auch schon...
Aber wann kommt denn die richtig hübsche?
Ja, quasi? Warte, da kommt noch... Einer, die du in 30 Sekunden nur beschreiben sollst, weil die bist du nicht gefahren.
T-Roc R? Nee, bin ich nicht gefahren. 30 Sekunden habe ich. Der T-Roc R ist, was viele ja gar nicht wissen, technologisch, nach meinem Wissensstand, ein Ateca Cupra. Cupra Ateca, hätte ich jetzt, glaube ich, gesagt. Das ist, glaube ich, etwa die gleiche Plattform.
Dann kann ich mir den sparen.
Vielleicht ist es auch falsch, aber also der T-Roc R hat eine Akrapovic, sieht geiler aus. Das spricht für den T-Roc R. Ich bin ja aber noch nicht gefahren. Es könnte halt auch sein, dass man mit einem Cupra Ateca genauso gut bedient ist.
Okay.
Und der Cupra Ateca ist ein geiles Auto. Nein,
reicht.
Next.
Gut.
Reicht. Den will ich auch nicht mit nach Hause nehmen, ehrlich gesagt. Ich bin kein SUV-Fan. Oh, Nissan GT-R. Ja, also jetzt...
Ich zeige gerade
ein orangefarbenen Nissan GT-R Facelift, Modelljahr 2019, den wir ganz kurz Anfang diesen Jahres, vor nicht allzu langer Zeit, freundlicherweise zur Verfügung gestellt durch ein Autohaus aus Hannover fahren durften. Dieses Auto haben wir eigentlich nicht gefahren, um darauf einen Test zu machen. Und wir haben es auch in dem Sinne gar nicht richtig getestet für unser Format, sondern eigentlich, weil es ein Fahrzeug war, was in unserer Fahrzeugauswahl für das Next Automan TVK drin war. Und was es dann aber nicht geworden ist, das kann ich jetzt so viel, kann ich schon dazu verraten. Ja. Ein Auto, was mich trotzdem in der Kürze
Warum
der
Zeit... Warum ist es nicht geworden?
Er war zwar der... Nee, das verrate ich ja schon viel zu viel... Wie soll man das sagen? Ein Auto, was es nicht geworden ist, weil aus meiner Sicht die anderen Optionen, die wir hatten, doch deutlich ausgereifter waren und deutlich mehr Qualität geboten haben. Und gerade auf dem Hintergrund, dass dieses Auto, was wir uns da ausgesucht haben, unser einziges Auto werden sollte für eine gewisse Zeit, was durch eine Person gefahren wird, haben wir uns gegen den Nissan entschieden. Der ist einfach spektakulär, roh, rau, aber es ist für mich kein Daily.
Es ist ein brutales
Godzilla
betitelt.
Und so fährt er sich, auch wenn es da mal nass
ruppig
ist, dann ist der ruppig und knallt die Gänge rein und geht mal quer. Alles geil, aber so für ein Daily zum Einkaufen fahren gibt es bessere aus.
Da seid ihr mehr.
Vor allen Dingen, jetzt mal ohne Witz, das Ding säuft ohne Ende, so ein Nissan GT-R. Ne? Also das kannst du ja nicht vorstellen, denkst du, so V6, das musst du irgendwie, wenn du normal fährst, aber dass du da auf dem Bordcomputer gesehen hast, das war nicht mehr feierlich.
Okay, dann lege ich nochmal 6 Zylinder oben drauf.
Was kommt jetzt? Ich bin gespannt.
Was ist wohl die Anzahl, wenn wir auf den V6 nochmal 6 drauflegen?
12, aber
ja, wir haben keinen
12-Zylinder gefahren,
sicher?
Oder? Was ist denn? Was hast du da? Nee, es ist kein 12-Zylinder, aber das ist ein V8 gewesen. Also
sie V8 gewesen?
Ich sehe jetzt gerade ein Bild von einem Aston Martin. Genau, wir waren vor nicht allzu langer Zeit in Hamburg bei Penske. Mhm. Das ist quasi der Händler, das ehemalige Autohaus Tamsen. Mhm. Echt coole Leute. Zum ersten Mal da auch mit den Jungs von Aston Martin aufeinander getroffen. Mhm. Die Möglichkeit mal gehabt, tatsächlich einen Aston Martin Vantage zu fahren. Mhm. Und das ist halt in dem Falle die V8-Variante. Mhm.
Ach so, okay.
Der Vantage, den gab es damals ja auch mit V12. Den früheren Vanquish oder DBS gab es auch mit V12-Motor oder den DB9. Heute haben die, nach meinem Verständnis, die meisten Modelle einen V8. Das sind auch V8-Motoren, die von AMG mittlerweile geliefert werden. Mhm. Auch viele andere Teile im Fahrzeug werden von AMG geliefert, sowas wie ein Navi und irgendwelche Knöpfe und Drückschalter und was auch immer. Oder von Mercedes werden die geliefert, der Motor von AMG. Sehr interessantes Auto, ehrlich gesagt. Vor allen Dingen, was sehr spannend war, zu erleben, wie viel Sound Aston Martin aus diesem V8 rausholt im Vergleich zu Mercedes.
Okay.
Trotzdem sie ja wahrscheinlich die gleichen EU-Richtlinien erreichen müssen. Also so viel mal zu dem Thema, der eine Hersteller macht so, der andere so.
Ne? Vielleicht, also du meinst Sound von außen oder im Fahrzeug?
Beides. Also innen drin wurde der Sound natürlich auch teilweise unterstützt, aber in erster Linie von außen. Also das Ding war brachial, aggressiv und laut. Also das hat mich echt überrascht. Ist eine coole Sache. Also war nicht so eine richtig coole Ausstattung aus meiner Sicht, aber ich bin gespannt, was an Vantages da noch nachgelegt wird. Könnte ich mir gut vorstellen, so ein Auto mal bei uns in der Garage.
Okay.
Next.
Ich habe noch 2 für dich.
2 habe ich noch. Und eine muss ich mir nach Hause nehmen.
Eine von den nächsten 2 würdest du garantiert mit nach Hause
nehmen. Ich denke ja immer an so ein Speed-Dating.
Ich frage mich jetzt gerade, welche ich dir zuerst zeige. Ich könnte dir eine Falle stellen.
Also wenn du mir jetzt, also wenn ich jetzt schon weiß, dass ich eine von den nächsten beiden, wir reden im femininen Kontext hier, nach Hause nehmen dürfte, dann könnte es jetzt ja sein, dass wenn ich die erste nicht nehme, dass danach eine schlechtere kommt, ne?
Genau, so sieht's aus.
Und wenn ich auf die letzte warte, aber das ist ja der Trick
beim Speed-Dating tatsächlich. Ja.
Ich muss fairerweise sagen, ich habe noch nie Speed-Dating gemacht. Also das,
würdest du schon eine von denen nach Hause nehmen?
Also wenn du die jetzt schon so anpreist und wir... Ja, ich würde eine von denen mit nach Hause nehmen, glaube ich, auf jeden Fall.
Von denen, die ich
über die wir
schon gesprochen haben.
Pass auf, sind wir zeitlich chronologisch nach dem Aston Martin mit
den beiden? Das verrate ich hier nicht, das wäre
ja gemein.
Dann würdest du ja genau wissen, was dich noch erwartet.
Okay, dann zeig mir die nächste bitte.
Also wir haben schon über Porsche gesprochen.
Ich habe einen Teaser, das nicht so an.
Wir haben schon über, was haben wir noch gesprochen? Wir haben über den TCR gesprochen.
Ja.
Wir haben über den GTR gesprochen.
Ja.
Oh Gott, was habe ich hier noch gezeigt? Wir haben über den Z4 gesprochen.
Nun, wiederhole nicht nochmal alles.
Sicher?
Zeig mir bitte.
Sicher?
Ich will eine von den beiden mit nach Hause nehmen jetzt. Aber nee, die nehme ich nicht mehr nach Hause. Das ist auch relativ einfach jetzt tatsächlich. Also ich sehe jetzt das Bild, das ist ein monstergeiles Bild geworden aus meiner Sicht, vom i8 Roadster, den wir letztes Wochenende auch, oder das vorletztes Wochenende, ich komme schon mal durcheinander, in München gefahren sind. Ein Auto, bei dem sich in der Automann-TV-Community absolut die Meinungen gespalten haben.
Warum?
Weil Kollege Kameramann, der neben mir saß, gesagt hat, das ist sein Traumauto, so geil, wie der Elektromotor den Verbrennungsmotor unterstützt. Und ich habe auch gesagt, ja, es ist schön und gut, es ist nett, aber ist nicht mega geil. Also ich meine, das ist ein i8 Roadster.
Kostet
170 in der Ausstattung, kostet 170.000 Euro. Hat einen Dreizylinder, das wäre jetzt nicht unbedingt schlimm, aber der hat auch nur als Systemleistung mit dem IE-Motor zusammen 360 PS. Mhm. So, und also bei aller Liebe und ich bin ein Freund von neuen Technologien, von neuem Design und so weiter, wahrscheinlich mehr als von alten Sachen, das passt aus meiner Sicht nicht zusammen. Also sozusagen weder auf dem Papier, ne, also für den Stammtisch, noch in der Realität, also wenn du das Auto fährst, ist das ein Auto, was dich irgendwie umhaut. Ja, ist ein cooles, beeindruckendes Konzept, aber du fragst dich die ganze Zeit, ist das jetzt wirklich ein Sportwagen oder Supersportwagen oder ist das nur irgendwie eine neue Art eines Zweisitzers, der am Ende nicht so ist. Wir sind nämlich danach direkt den Z4 M40i gefahren. Mhm. Der kostet, Also wirklich weniger als die Hälfte. Also der Testwagen kostete weniger als die Hälfte von dem i8 Roadster, aber auch ein Roadster.
Ja.
Kannst auch Dach aufmachen, auch zwei Sitze, sieht aus meiner Sicht auch gut aus und hatte deutlich mehr Punch. Also der Sechszylinder-Turbo hatte deutlich mehr Punch als der i8
Roadster. Na, ich muss jetzt zugeben, das war natürlich jetzt gerade eine kleine Falle, weil wir haben vorhin in der Zwischenzeit, ja, als über den e-tron gesprochen.
Ich wollte gerade sagen, du kannst mir doch jetzt
nicht
Hybriden da geben und sagen.
Haben wir darüber gesprochen, was müsste für dich in E-Mobilität passieren? Du sagtest, vielleicht was Hybrides. Jetzt habe ich den Hybriden gezeigt,
genau, war,
aber so richtig begeistert
bist du davon. Nein, also die nehme ich nicht mit nach Hause. Man könnte so sagen, sieht sehr gut aus, ist voll durchtrainiert, aber nicht mein Typ. So,
okay.
So könnte man das, glaube ich, ganz gut zusammenfassen.
Okay. Dann, also wir machen jetzt eine Mischung aus...
Abgesehen davon, dass ich meinen Typ ja schon gefunden habe.
Aber aus Speed-Dating und Herzblatt. Und
jetzt kommt
Herzblatt. Jetzt kommt dein Herzblatt, weil du hast ja alle anderen abgelehnt.
Ich hab alle anderen, also kann ich auch gern gar keine mit nach Hause nehmen?
Nein, ich muss jetzt.
Mit der muss ich mindestens ein Date machen.
Mit der musst du jetzt, hattest du schon ein Date und mit der musst du jetzt auch noch ein zweites Date machen. Und warte mal, ich lasse den Vorhang fallen. Brrr. Ciao ragazza, hier ist deine Herzblatt.
Oh, das ist aber gut. Das ist ein, wie heißt das Ding nochmal? Lamborghini Urus, ne?
Mhm.
Ja, würde ich machen. Lamborghini Urus, das ist schon so ein In-Your-Face-Auto. Ich habe ja auch darunter geschrieben, deswegen finde ich das Auto auch mega geil. Das ist ja das, was ein womöglicher oder wahrscheinlich kommender Audi RS Q8 liefern wird. Also
okay.
V8 Biturbo, meines Erachtens ist das der Porsche V8 Biturbo. Mhm. Mega geile Optik, 650 PS, irgendwie 700 oder 750 Newtonmeter. ist halt eine kranke Kiste, klingt gut, zieht gut. Man kann natürlich über den Sinn dieser SUVs oder dieser Sportwagen im SUV-Gewand, so etwa, ich weiß nicht, wie man das nennen möchte, kann man natürlich streiten. Und die werden auch natürlich, so ein Urus wird natürlich in 5 Jahren nicht ansatzweise die Wertstabilität haben wie ein richtiger Lamborghini, sage ich mal, ein Sportwagen.
Glaubst du?
Nee, wird er nicht. Ist zwar immer noch ein Lamborghini, aber es ist genau wie ein Porsche Cayenne. Ne? Also das ist halt immer noch ein Porsche, aber ist halt nur ein Cayenne und kein richtiger Porsche, kein 911er.
Ja, aber es ist halt ein Lamborghini und es ist halt, es ist ein SUV, aber es ist dann...
Aber das Auto ist natürlich...
Ist schon... Also den kannst du halt nicht mit Cayenne vergleichen, finde ich.
Nein, das kannst du nicht.
Darum kann ich mir schon vorstellen, dass das Auto trotzdem...
Also ich finde die Optik einfach bei dem mega brutal.
Sprich mal bitte über das Interieur. Ich fand das fand ich sehr.
Ja, das ist halt, also
das fand ich sehr, ich sag mal, futuristisch.
Genau.
Sehr differenzierend von anderen. Aber irgendwie auch wiederum erkennbare Elemente, weil es dann doch ein Konzern
ist. Also Lamborghini hat eigentlich etwas völlig Absurdes gemacht. Sie haben mehr oder weniger das gesamte Touch-Bedien-Konzept und Virtual-Cockpit-Konzept von dem aktuellen A8, A7, A6, soweit ich das weiß. Das ist, glaube ich, die gleiche Technologie oder in erster Linie, glaube ich, A8, weil da die Trennung zwischen Navigationssystem, Lüftungssteuerung und Virtual Cockpit mehr oder weniger genauso ist, haben sie quasi übernommen, oder auch Q8, der Q8 hat das ja genauso, deswegen da ist ja die Verwandtheit auch zu dem Q8, zu den Urus und Q8, haben aber jetzt Lamborghini-typisch unfassbar viele direkte Schalter und Hebel dann auch wieder dran gemacht. Also der Trick bei diesem Touch-Konzept ist ja quasi so im Q8, dass du gar keinen Knopf mehr hast, sondern alles nur noch auf der Touch-Oberfläche gelöst wird. Und Lamborghini hat zusätzlich trotzdem irgendwelche ganz viele kleinen Wippen und Schalter und Sicken und Kanten irgendwo dran gemacht.
Wo man nicht richtig weiß.
Also die man natürlich logischerweise nicht bräuchte, aber die geil sind, weil wenn du in einem Lamborghini sitzt, du natürlich nicht auf so einer plain Touch-Oberfläche so ganz unemotional wieder synthetisch und distanziert irgendwie machen möchtest, sondern du möchtest halt für das Ändern des Fahrmodus quasi diese Klappe von diesem Startknopf nach oben machen oder da drüber das Drehrädchen mit Corsa und Strada und alles Mögliche mit einem satten Klicken quasi nach unten drehen, währenddessen der Zwischengasmodus gerade eingeschaltet wird. Mhm. Also von daher macht es wieder Sinn, aus meiner Sicht, trotzdem viele sagen würden, ist ja 100% Konzerntechnik, ist so viel Lamborghini Spirit da drin in dem Ding, dass man es auch getrost als vollwertigen Lamborghini bezeichnen kann. Genauso vollwertig wie ein Huracan ein vollwertiger Lamborghini ist, obwohl er sich natürlich im Zweifelsfall wahrscheinlich 80% der Teile mit einem R8 teilt. Ne? Also das ist aber trotzdem ja noch eine eigenständige Entwicklung. Von daher, ich nehme den Urus mit nach Hause. Der Urus ist natürlich ein Pfund, ne? aber gut durchtrainiert und von daher bin ich damit zufrieden.
Okay.
Ja.
Ja, das war jetzt...
Oh Gott, das ist anstrengend. Ich bin doch völlig fertig jetzt.
Ja, das merke ich dir auch an.
Ich bin ganz hoch.
War jetzt sehr viel von dir abverlangt.
Und ich muss noch ein Auto filmen heute Abend.
Deine Stimme, die ist, glaube ich, die geht jetzt, die ist schon weg.
Ja.
Das waren jetzt sehr viele Autos in sehr kurzer Zeit. Wir hoffen, wir haben euch nicht überstrapaziert.
Haben wir.
Mir war das, haben wir natürlich, weil wir viel zu lange schon wieder geredet haben. So wie es aber auch immer ist, wenn wir miteinander reden. Wir haben jetzt über sehr viele Autos gesprochen. Mir war es ein Anliegen, über viele Fahrzeuge zu sprechen in versucht weniger Zeit. Darum hoffe ich, dass euch dieses Speed-Dating so ein bisschen gefallen hat. Das nächste Mal, wenn wir uns hören, werden wir uns wieder mehr Zeit für weniger Autos nehmen.
Da gibt es ein bisschen mehr Trash wahrscheinlich.
Trash und andere Themen haben. Dazwischen darum diesmal Nerd Talk. Und in diesem Sinne sage ich Tschüss und bis bald.
Sehr schön. Also ich glaube, dem kann ich fast nichts mehr hinzufügen. Ich glaube, auch als erste Folge war das mal ganz gut, so zu starten wieder nach langer Zeit. Und ich bin gespannt, was ihr sagt. Kommentiert das gerne auch auf Instagram, dass wir da mit euch im Kontakt stehen, wie euch das gefallen hat. Und wir werden uns was sehr Spannendes für die nächste Folge wieder überlegen. Und vor allen Dingen bin ich gespannt, ob wir vielleicht bei der nächsten Folge sogar schon unser nächstes Auto, nämlich Nummer 3 von 4, revealen werden. Mal gucken. Okay, bis dann erstmal.
Macht's gut.